hier spricht Spanis Marco und willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Popkultur-Beichtstuhl. Und jetzt übergebe ich an meinen Favorit, Tiroler Marco. Ja, danke, Spanisch Marco.
Okay.
Überhaupt nicht verwandt mit Nock oder irgendwem, der uns da das Intro gemacht hat. Es ist heute eine Sonderausgabe, aber das hört sich jetzt gleich, wenn ich meinen Co-Host vorstelle. Enti, hallo, grüß dich, sagt mal Tirol, wie geht's da?
Servus, grüß dich, hallo. Hier spricht der aus der Ferne Enti, immer der gleiche. Wahnsinn, dass Spanisch Marco noch vorbeigeschaut hat und dafür gesorgt hat, dass wir vermutlich gecancelt werden in der nächsten Ausgabe. Hallo Marco, servus.
Hallo. So, und dann der nächsten Host, der Michi.
Ja, hallo, servus Marvel, grüß dich Marvel.
Ja, nein, der Michi ist nicht da. So, und das ist halt eine Zweier-Ausgabe. Und wir machen es trotzdem. Das Marvel-Wissen ist nicht da. Ja, deswegen probieren wir halt über alles andere reden. Oder machen wir eine Marvel-Spezial-Folge jetzt einfach.
Sollen wir sie Michi jetzt sagen? Also, da hat jetzt ja mal quasi die beiden Kleinen zum ersten Mal alleinig daheim sind und selber Podcast aufnehmen, weil der Papa nicht da ist, in dem Fall der Michi, der sich mit den Popkultur-Beichtstuhl-Millionen gerade einen schönen Urlaub gönnt. Das macht er natürlich nicht. Natürlich hat der Michi ein bisschen was zu tun und kann deswegen nicht zur Aufnahme, weil nächste Woche ich leider ein bisschen was zu tun habe. Wir wollen aber noch weiterhin abliefern. Und da haben der Marco und ich uns gedacht, dass wir uns jetzt in 2 Wochen 40 Stunden Marvel-Wissen drauf schaffen. Ja, und jetzt tut mir das laut für mich hier.
Machen wir halt die. Wir werden ganz viele Fehler machen und er wird nichts korrigieren können. Also, schade. Aber wenn wir es jetzt schon alles uns eingeschaufelt haben, Marvel-mäßig, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich auch abliefern. Sonst vergessen wir wieder alles.
Also, Marco, meine Lieblings-Marvel-Figur ist natürlich die Maske.
Ach so, Howard the Duck, hätte ich gemeint.
Na. Gut, na, beenden wir das. Jetzt haben wir Michi genug gequält, weil er muss sich dann durchschneiden dann am Schluss. Michi ist halt nicht da, Marco und ich sind halt allein. Und
ja, der Spanisch Marco ist auch schon weg, leider. Er war leider ganz kurz vom Intro da, also ich bin wirklich wieder allein.
Und wir machen heute ganz was Neues. Wir versuchen heute nämlich ein neues Format, und zwar Vorgeblänkel. Vollgas-Vorgeblänkel. Vorgeblänkel all the way. Nämlich eine Vorgeblänkel-Sonderfolge, in der wir ausschließlich über unsere aktuellen Popkulturerlebnisse reden wollen.
Ja, kein Spezialthema. Einfach so, was haben wir erlebt, was haben wir angeschaut, gespielt, alles. Ist die Frage, ob wir da auf die typischen 2 Stunden überhaupt hinkommen. Ich vermute schon.
Ja, schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal, was wir für Hits haben. Vielleicht fangen wir nach einer Stunde an streiten. Und,
ich glaube früher.
Wir müssen den Michi anrufen.
Ja.
Ja, gut, dann würde ich dir mal einen Vortritt lassen. Was ist denn jetzt so Popkultur in den letzten 2 Wochen bei dir gewesen? Was ist denn das erste Thema, über das du gerne reden würdest?
Also ganz, ganz, ganz aktuell, also es ist nur 1 Stunde her ungefähr, habe ich Squid Game auf Netflix angefangen. Hast du was geschaut schon?
Leider noch nichts, aber habe jetzt von ganz vielen Leuten schon gehört, dass es ja wirklich serienmäßig die Offenbarung sein soll.
Also mir gefällt es sehr gut. Ich bin jetzt bei Folge 5 gerade, habe ich gestartet, habe jetzt in der Mitte eigentlich aufgehört, damit wir da jetzt aufnehmen können. Und mir gefällt es sehr, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich schaue es natürlich in Koreanisch mit deutschen Untertiteln, weil es ja auch eine koreanische Serie ist.
Was?
Und nachdem man die erste Folge gesehen hat, habe ich mir gedacht, so, ich glaube, ich kann ein bisschen so voraussehen, wie es jetzt weitergeht. Und da habe ich mich total geirrt. Und das hat mich dann sehr überrascht, wie das weitergegangen ist. Und das macht es total spannend und ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Wer sagt das immer?
Boah, keine Ahnung.
Dranbleiben, ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht. Das ist nicht das war einmal der Mensch oder so, irgendwas.
Ach so, kann sogar sein, ja.
Ja. So, jetzt stelle mal deine Fragen zu Squid Game. Ich spoil natürlich gar nichts und ich habe es ja noch nicht fertig geschaut.
Ich weiß, dass es eine Battle Royale-Story ist.
Ja, eben. Es ist aber viel mehr noch, finde ich. Also wenn wer Battle Royale gesehen hat, den alten Film mit, wo der Takeshi mitspielt, da ist jetzt eben, da ist eigentlich schon mehr dabei. Viel mehr. Jetzt ist aber natürlich auch länger als ein Film, weil es einfach mehr Folgen gibt.
Bei Battle Royale aus den 90er, ja? Da spielt der Takeshi mit.
Da spielt der Takeshi mit, ja. Aber der hat ja nur so eine Nebenrolle. Also der eben, ich glaube, so einen Jogginganzug hat er an, einen roten. Wenn ich mir jetzt nicht ganz täusche. Oder ist er nicht rot? Ja, irgendein Jogginganzug.
War das vor der Takeshis Castle?
Nein, danach hätte ich gesagt.
Weil, also Leute in unserem Alter kennen das noch, aber ich glaube, Leute, die nur 10 Jahre jünger sind wie mir, die werden das gar nicht mehr kennen, ist Takeshis Castle. Das war ja im Prinzip Real-Life-Battle Royale, aber auch knuffig und lustig.
Genau. Ja, knuffig und lustig. Wenn man mal sieht, wie es da die Menschen irgendwie 30 Meter an Abhang runterrollt, dann denke ich mir auch manchmal, ja, dafür kommt dann noch so eine Schaumstoffkugel nach, aber das ist jetzt auch egal, aber da ist halt da reingerollt.
Ja, aber die sind jetzt nicht, das ist nicht um Leben und Tod gegangen.
Nein, das auf keinen Fall.
Ganz klar.
Aber ja. Ich glaube schon, dass sich da ein paar weh dran haben, aber jetzt nicht ernsthaft.
Das sind 100 Leute haben gestartet, glaube ich, oder?
Und vielleicht sogar mehr. Oder 100 kann sein.
Und die haben dann nach der Reihe quasi nicht gegeneinander, sondern einer nach dem anderen so Prüfungen schaffen müssen, oder?
Ja, teilweise auch gleichzeitig.
Oder gleichzeitig,
zum Beispiel ein riesen Parcours oder man hat wo raufkommen müssen und nach einer Zeit ist es abgebrochen worden und wer nicht oben war, ist rausgeflogen. Ja. Also es ist schon, das ist glaube ich auch ein Vorbild ein bisschen, Takeshis Castle. Oder vielleicht hat es auch andere Serien gegeben, die so ähnlich waren wie Takeshis Castle.
Ja, weil das habe ich nämlich noch gehört, dass es ein bisschen Squid Game so ein bisschen Takeshis Castle in dramatisch und
brutal, genau. Es ist brutal, auch schon recht blutig und brutal, ja. Also momentan bis zur Folge 5 kann ich das jedem empfehlen. Also ich weiß zwar jetzt nicht, ob die deutsche Synchro vielleicht ein bisschen komisch ist, weil das ist manchmal so, wenn was aus Korea oder Japan kommt, ist manchmal ein bisschen komisch synchronisiert, kommt mir vor. Deswegen habe ich es gleich auf Koreanisch geschaut.
Hast du Parasite gesehen?
Habe ich nicht gesehen, nein, steht auf einer Liste zum Abarbeiten.
Parasite hat ja vor drei Jahren, glaube ich, in Oscar gewonnen für den besten ausländischen Film oder sogar bester Film. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so ein bisschen ausländischer Film, oder?
Ich glaube, er war nicht für einen normalen Film dominiert, glaube ich. Oder doch? Weiß ich nicht.
Ich habe den gesehen und ich habe ihn einmal auf Deutsch und einmal auch mit Untertitel gesehen. Und ich weiß, was du meinst. Mir kommt immer vor, wenn asiatisches Kino synchronisiert wird, dann wirkt es irgendwie seltsam. Du hast recht. Ich kann mir nur vorstellen, dass das vielleicht damit zu tun hat, da die meisten asiatischen Sprachen sich halt sehr unterscheiden von jetzt in Mitteleuropa von den verschiedenen Sprachen, weil Englisch ist jetzt, glaube ich, zum Synchronisieren von der Mundbewegung her einfacher, glaube ich, oder?
Ich weiß es nicht. Vielleicht ist aber auch die Art, wie geschauspielert wird, ein bisschen anders. Und da passt vielleicht die Synchronisation nicht so. Was ich mal gehört habe, und ich habe das natürlich nicht nachgeprüft, dass Japan und Korea halt so das Schauspiel eher so ähnlich wie ein Bühnenauftritt wirkt. Also so übertriebene Gesten ein bisschen machen, dass die das auch in der letzten Reihe theoretisch sehen könnten und es kommt dann in Filmen und so manchmal vielleicht ein bisschen komisch rüber. Nie nachgeprüft, kann stimmen auch nicht, oder?
Ja, stimmt. Mir kommt doch vor, dass das französische Kino oft hat, wenn du so Louis Definé-Filme anschaust, wie der spielt.
Was? Oh. Wobei das die Synchronisation ist, ich weiß gar nicht, wie es im Original ist.
Ja, aber der spielt ja auch so mit der ganz groben Kelle.
Ja,
so,
stimmt schon.
Wenn das jetzt im Theater wäre, dass sogar der Hinterste in die letzten Ränge, dass sie sehen, dass er jetzt schockiert ist, dass er so ganz große Emotionen spielt. So. Mhm. Ja, und
warte mal, weißt du, was wir noch nicht erwähnt haben? Wenn sich Leute wundern, wir sind auch nicht in einem Raum, wir nehmen heute übers Internet wieder auf. Deswegen kann die Audioqualität besser oder schlechter, je nachdem, wie es der Michi richten kann.
Genau.
Vielleicht kann er das, was ich jetzt gerade gesagt habe, sogar an den vorne dran schneiden. Würde er nicht machen. Ich schreibe auch die Zeit nicht auf, das soll einfach
irgendwas. Aber er könnte es ganz sicher.
Das ist ein talentierter Bursche.
Ja. Mit dem sonstigen Produzent von unserem kleinen und noch ganz andere großartige
Podcasts. Ja, der ist ja in jedem Podcast.
Produziert alle. Ja, der produziert in Österreich, glaube ich, sicher im Promille-Bereich, ist es sicher schon im Promille-Bereich, was die Podcast-Produktion genau. angeht. Genau,
so wie du konsumierst im Promille-Bereich.
Genau. Ja, was ich noch sagen wollte, das Squid Game, das ist jetzt ja auf dem Weg, die erfolgreichste Netflix-Serie zu werden, oder?
Habe ich jetzt was gelesen, ja, das soll top irgendwas sein. Beste seit langer Zeit wieder. Und wo ich es gestartet habe heute, ist auch gleich gestanden Nummer 1 in Österreich.
Ja.
Immer noch, ist ja sogar 2 Wochen raus, oder ist es erst eine Woche?
Oh, dürfte schon länger sein, oder?
Ja, gesagt, das ist da immer noch Platz 1, ist eigentlich eh. Ja. Zeichen davon, dass es sich die Leute gerne anschauen.
Und noch eine Frage habe ich, ist es am Stück rauskommen, also die komplette Staffel auf einmal? Oder
das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, dass es unter einmal rauskommen ist. Das ich glaube, Netflix macht es nur nicht unter einmal, wenn es einfach bestehende Verträge gibt und es irgendwo im Fernsehen läuft, wo. Ich glaube, bei der Call Saul war das so. Da ist es, glaube ich, im Fernsehen gelaufen und deswegen haben sie es nicht unter einmal alles raufladen dürfen oder nicht können.
Hast du da gewisse Vorliebe? Hast du lieber, dass die ganze Staffel auf einmal erscheint oder magst du das, wenn einmal die Woche so ein Häppchen kommt?
Ich habe es lieber, wenn alles da ist und ich mir das selber einteilen kann. Weil manchmal ist es wirklich so, dann denke ich mir, okay, das kommt jetzt wochenweise, dann warte ich mal ein paar Wochen, dass ich nicht zu dem Punkt komme, aber ich kann jetzt nicht mehr weiterschauen, es gibt nichts Neues. Außer für was Neues, was ich mir angeschaut habe, was uns empfohlen worden ist von Michi. Sollen wir schon weitergehen oder sollen wir noch Squid Game etwas?
Na, kannst du schon weitergehen, ja.
Ja, also Squid Game empfehle ich jedem anschauen. Und gehen wir weiter zum die Überleitung, die ich mir jetzt selber versaut habe. Der Michi hat uns gesagt, wir sollen nochmal Laughing Out Loud, LOL, schauen. Und ich habe damals schon die erste Staffel nachgeholt, wo uns das gesagt hat. Und jetzt läuft gerade die zweite. Mit einer meiner Lieblingspersonen überhaupt auf der Welt, mit Bastian Pastewka. Und meine Güte, liefert der ab in der Staffel. Das ist ein Wahnsinn, der Typ. Das ist, ja. Also, man kann jetzt sagen, okay, die Serie ist jetzt so ein bisschen auf Mainstream getrimmt. Aber trotzdem, wenn man jetzt das vielleicht nicht so lustig findet, was die machen, man sieht ja trotzdem, wie die anderen versuchen, nicht zu lachen. Und allein das ist es schon wert, finde ich, das anzuschauen. Wie sie sich da
erklär irgendwie...
wer es noch nicht
erklär
kennt...
Erklär mal genau, um was es geht und wie das funktioniert, die
Show. Ich glaube, 8 Leute, meistens Comedians, werden eingeladen, die in 6 Stunden da in irgendeinem Raum sind und die dürfen nicht lachen. Und jeder hat, glaube ich, 2 Leben. Wenn man einmal lacht, ja, ist ein Leben weg. Und wenn man 2-mal lacht, ist beides weg und man fliegt raus.
Nur 2-mal?
Ja.
Okay.
Und das wird alles überwacht. Der Bully Herwig hat da so einen Kommandoraum mit ganz vielen Kameras und so. Und wenn er dann wen sieht, der hat ja ganz heimlich, hat er doch gelacht. Dann wird die Show kurz angehalten und sagt, es dürfte jetzt normal sein, es dürfte auch wieder lachen, wir schauen uns da an. Da, der eine hat gelacht oder so. Und dann,
lacht, der wird dann zu Squid Game geschickt.
Ja, der muss sich selber rausbassern erleben und beim 2. Mal ist er bei Squid Game.
Ich habe natürlich.
Aber warum ich das ja erwähnt habe, Entschuldigung, dass ich unterbrich, weil das wird wöchentlich, glaube ich, 2 Folgen kommen da immer dazu. Und da gibt es sogar fiese Cliffhanger auch. Haben sie es geschafft, sogar da Cliffhanger einzubauen? Die Schweine.
Achso, die werden also wirklich, kann man nicht durchbinschen, das ist so, wie ich vorher gesagt habe. Okay.
Ja, leider.
Ich habe das natürlich, der Michael hat gesagt, wir sollen das schauen, also habe ich es natürlich nicht geschaut. Ich bin leider nicht dazugekommen. Ich habe aber in andere Podcasts gehört, dass sie darüber geredet haben, dass das ziemlich gefeiert wird. Mir geht es da ein bisschen so, ich bin kein Fan von der deutschen Comedy. Also ich will da jetzt niemanden gegen das Schienbein treten, aber ich habe mit deutscher Comedy irgendwie nicht so viel am Hut, weil ich es einfach nicht lustig finde, was halt mein Problem ist und nicht das Problem der deutschen Comedy. Und deswegen habe ich das Laughing Out Loud immer ein bisschen auslassen, vor allem, weil ich halt in Bully Herwig als, ja, ich weiß nicht.
Also ich finde jetzt auch, dass der Bully fast die schwache Stelle an der Show ist, fast ein bisschen.
Ich muss aber
er ist jetzt nicht so viel drinnen, dass das jetzt was ausmachen wird.
ich habe die Bully-Parade, aber schon, ich habe die Bully-Parade zum Beispiel lustig gefunden.
Ja.
Ja. Ansonsten, ich muss mich echt ein bisschen überwinden. Ich stelle mir einfach vor, dass es da ziemlich viel Cringe gibt.
Ja, das auch.
Ja?
Okay. Also das muss aber man auch aushalten können, ja.
Zum Beispiel in Bastefka finde ich schon auch super gut. Also den finde ich, aber der ist ja eigentlich auch Comedian, oder?
Eigentlich nicht. Aber was er da so abzieht und wie er probiert, die anderen zum Lachen zu bringen, das ist schon, also da kann man vorstellen, ja, das ist so, wenn wir zwei probieren, uns zum Lachen zu bringen. Was für mich gar nicht schwer ist, die zum Lachen zu bringen. Da muss man irgendwie ein lustiges Geräusch machen, dann geht's los.
Ja, so, jetzt weißt du, was der deutschen Comedy fehlt. Lustige Geräusche. Ja,
lustige Geräusche.
ich kenne ihn, Bastefka, aus, eigentlich ursprünglich auch aus der Bully-Parade.
Ja, ach so, doch, Gastauftritte, ja.
Gastauftritte und dann halt aus Bastefka, wo ich leider nicht so viel gesehen habe, wie ich gern wollte. Das ist irgendwie auf meinem Pile of Shame. Und jetzt kommt der kleine Lob an den Makko. Man muss sagen, dass der Humor von Bastefka und der Humor von Makko ähnlich gut sind, finde ich. Deswegen muss ich ja so oft lachen, wenn du was sagst oder machst. Man muss dazu sagen, der Makko und ich gehen ab und zu zusammen Mittagessen, was oft damit endet, dass ich vor Lachen in Tränen ausbricht.
Das ist eigentlich immer das Ziel von mir, dass das passiert.
Ja. Es ist nicht so leicht, wie der Makko sagt. Ich bin jetzt nicht so ein dankbares Publikum.
Es ist nicht leicht, sagen wir so. So ein Schmunzler und ein Lacher, okay, das schaffe ich vielleicht schnell.
Ja.
Aber manchmal muss ich schon die Geräusch-Uzis auspacken, dass es bis zu den Tränen geht.
Wer macht denn da noch mit? Der Bulli Herwig moderiert es und macht
es. Ja, ich sage jetzt einmal, wenn vielleicht die zweite Staffel jetzt nicht zusagt, weil halt das Leute dabei sind, die es nicht lustig finden, da gibt es halt dann die erste auch noch. Die, ich glaube, nur zwei Leute, oder nur einer ist von der ersten auch in der zweiten dabei, das ist der Kurt Krömer, was ich auch super finde. Dann die Annette Frier ist dabei, die Anke Engelke.
Hilf mir schnell, Annette Frier, wer ist das nochmal?
Ja, das ist die Blonde, die auch bei der Wochenshow war, später.
Ah ja, okay.
Anni
ja,
Dowinski, genau. Glaube ich, hat eine Serie geheißen. Jetzt muss ich aufpassen. Max Giermann, nein, der war auch in der ersten Staffel dabei. Den kennt man, den Kinski nachmacht immer. Den finde ich auch super.
Der macht eigentlich alle gut nach. Das ist Wahnsinn.
Der macht so viele gut nach. Dann mein zweiter Favorite, aber nur weil ich auf Instagram sie so super finde, ist die Larissa Ries, die man eigentlich aus nicht wirklich viel kennt. Ich glaube, bei Jerks spielt sie die Agentin von Ullmann. Das hat die da. Also mal in der zweiten Staffel eine Gastrolle gehabt.
Ja.
Also normal ist sie Radiomoderatorin. Also.
Ich weiß, dass zumindest eine von unseren Hörerinnen die Larissa Ries auch kennt, weil sie eine große Rocket Beans-Fanin ist.
Genau, die ist auch manchmal Gast gewesen bei Rocket Beans und die ist da dabei. Und allein, wenn man sieht, wie sie sich da probiert, das Lachen zu unterdrücken, hey, das ist top. So, wer fehlt jetzt noch? Jemand, den ich gar nicht gekannt habe, und ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen richtig aus. Tima? Ist nur ein Name. Kein Nachname. Und noch wen denn jetzt? Thorsten Sträter war in der ersten Staffel.
Ah, okay, ja.
Ja, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, ohne dass ich nachschauen muss. Aber ja, das findet man leicht raus. Also, es steht ja gleich da.
Okay, und würdest du jetzt, nachdem es der Michi uns empfohlen hat, auch weiterempfehlen, oder?
Ich sage, das ist was, wo man jetzt nicht so einen speziellen Humor braucht. Ich glaube, das trifft die breite Masse ziemlich gut.
Okay. Ja, ich habe da halt irgendwie...
Weil zum Beispiel, es gibt ja so, du hast ja mal die, so eine Sketch-Show vorgeschlagen, wie die heißen?
I think you should leave.
Ja. Da habe ich mir zwei, drei Sachen angeschaut. Das ist schon sehr speziell. Das kann man jetzt nicht jedem empfehlen, würde ich sagen.
Ja, stimmt. Das ist schon sehr spitzer Humor. Das
ja, und ich glaube, da LOL kann man schon ziemlich allen empfehlen. Ja. Kann aber auch sein, dass dann einer sagt, ja, die anderen sind lustig, aber da ist einer dabei, der nee, mag jetzt nicht so und deswegen will er vielleicht auch nicht weiterschauen. Verstehe ich dann auch. Verstehe ich auch als Nicht-Produzent der Show. Ja, soll er halt.
Soll er nicht schauen. Als Nicht-Produzent und Nicht-Spezialist. Trotzdem. Wir machen immerhin Österreichs ersten Popkultur-Podcast.
Das ist aber recherchiert worden, stimmt das?
Michi hat das recherchiert, ja.
Okay. Ich habe nämlich mal gelesen, dass man, wenn man solche Sachen hinschreibt, die offensichtlich nicht stimmen, dann darf man das machen, auch wenn es eine Lüge ist. Deswegen darf ich jetzt einen Dönerladen aufmachen oder Kebab und da hinschreiben, der beste Kebab der Welt. Darf ich raufschreiben, weil die Leute eh wissen, ja, Herrn, der sicher nicht, aber ja.
Okay, dann ist es in jedem Fall wahrscheinlich,
deswegen,
sind es gleich genau zwei jetzt bei uns.
Nein, wir müssen einfach noch mehr übertreiben. Der weltbeste Popkultur-Podcast gestartet in Österreich oder so irgendwas.
Ja, nicht beste, sondern der erste.
Der erste und beste weltweit erfolgreichste Popkultur-Podcast der Welt Österreich.
Ja, der einzige
der einzig und beste. Und der einzige erste. Und beste. Genau.
Ja, ich schätze, das ist für mich hier kein Problem, dass man das so in die, dass man das so bei uns auf die.
Ja, da muss man irgendeinen Notar wahrscheinlich fragen, der beglaubigt das und dann kann man es hinschreiben, oder? So schwer wird das nicht sein.
Ey, weil wir da gerade so super mittelmäßige Comedy machen, bleiben wir bei der Comedy, weil ich wollte nämlich sagen, hey, das mit der Comedy ist ja so ein Ding, weil du hast ja gesagt, I think you should leave, kann man nicht jedem empfehlen. Stimmt auch, kann man nicht jedem empfehlen. Ich habe das Leute empfohlen, die haben auch Folge angeschaut, haben mir dann beim nächsten Mal, wo sie mich gesehen haben, angeschaut, so, was soll das? Was empfiehlst du mir da? Das ist, wenn, dann überhaupt verstörend, aber nicht lustig. Ich habe mir es kontroverse neue Netflix-Special vom Dave Chappelle angeschaut.
Oh, und?
Netflix hat ja so ein bisschen, wie sagt man da, jetzt nicht gerade ein Shitstorm, aber so, da hat es schon Diskussionen gegeben, warum sie sowas veröffentlichen. Und ich glaube, die Trans-Community und LGBTQ-Community hat gesagt, das ist transphobic, was der Dave Chappelle da macht. Und ja, ist nicht so gut aufgenommen worden. Ich habe es mal angeschaut.
Komplett oder nur den Teil da?
Komplett.
Okay.
Ja, weil ich sage jetzt mal, 50% von der ganzen Show geht es um das Thema. Mhm. Es heißt The Closer. Und es ist halt echt, wie man es von Dave Chappelle gewöhnt ist, jetzt seit den letzten Specials, extrem darüber Humor. Also, es kommen schon Sachen vor, Gags, wo man so denkt, so wow, das ist jetzt, würde ich jetzt nicht so, ja, not safe for work, so fängt es schon einmal an, ich würde jetzt nicht auf der Arbeit erzählen, solche Gags. Und es sind auch Sachen dabei, wo man wirklich sagen muss, ja, come on, hey, muss das jetzt sein. Mhm. Auf der anderen Seite kommt mir vor, also ich als weißer Hetero-Mann, es ist natürlich schwierig, das zu beurteilen. Oder ich kann mich da in niemanden reinversetzen, deswegen will ich auch die Reaktion der verschiedenen Communities überhaupt nicht bewerten. Mir ist aber vorgekommen am Schluss, dass es auf eine sehr versöhnliche Note endet. Also mir ist nicht vorgekommen, dass er jetzt wirklich dass er die Leute jetzt hasst oder dass er das irgendwie. Oder dass er das jetzt alles scheiße findet. Oder es ist wirklich jetzt gerade zum Schluss hin, ja, es endet auf eine eher versöhnlichere Note. Kommt mir vor jetzt. Meine Meinung, aber wie gesagt, als weißer
heterosexueller
Mann in Mitteleuropa kann man sich da schwierig. Ich will mir da jetzt nicht das rausnehmen, da Meinung zu haben, weil natürlich, wenn sich Leute verletzt fühlen, dann ist das so. Andererseits muss man dazu sagen, wenn ich was, mir zum Beispiel sein letztes Programm überhaupt nicht gefallen, das war wirklich.
Das war das zweite, oder? Auf Netflix, das letzte.
Ich glaube, ja.
Ja.
Da ist mir vorgekommen, man darf, also wenn es so Comedy-Specials geht, okay, man kann Witze über Minderheiten und über Religionsgemeinschaften und über Weiße und Schwarze machen, dann muss es halt lustig sein und mir ist vorgekommen, das war halt nicht lustig. Das war halt nur derb. So. Ist aber halt mein Problem, wenn mir das nicht gefällt.
Ja.
So, nicht das Problem von Dave Chappelle. So. Das ist halt, dann muss ich mir das halt nicht anschauen. So. Ja, was ich davon halte, dass man das jetzt von Netflix nehmen soll, dass es die Forderung gibt, ja, ich würde nicht so weit gehen und sagen, wenn mir jetzt Comedy nicht gefällt, dann gehört sie weg.
Nein, das würde ganz klar machen.
Es ist ganz klar, wenn da jetzt Verfassung, also wenn da jetzt quasi illegale Sachen gesagt werden, dann natürlich muss es dann weg. So, also Wenn da jetzt, das ist ganz klar, wenn da jetzt Gesetzeswidrigkeiten in dem, also wenn man einfach Sachen sagt, die gesetzlich verboten sind, dann ist es natürlich. Aber wenn es jetzt einfach nur ja, nicht gefällt, dann ist es schwierig, ein schwieriges Thema. Generell würde ich sagen, dass es leid wie der Bill Burr.
Die machen es doch eigentlich ähnlich, oder?
Ja, aber besser. Sie kriegen es besser
sogar. Okay, ja.
Ja. Es ist halt schon wirklich darüber Humor. Also es kommen da Sachen vor, wo man, er macht zum Beispiel einen Gag, er sagt, ja, in Michigan sind die schönsten Frauen der Welt. Das ist, ich glaube, er sagt Michigan, weil das Special ist in Detroit aufgenommen worden. Ich nehme jetzt absichtlich einen Witz, der einfach nur darüber ist, aber nicht kontrovers. So. Und er sagt, ja, in Michigan gibt es die schönsten Frauen der Welt. Natürlich, wenn man sowas sagt, kommt es immer auf den eigenen Geschmack an. Und er steht halt auf weiße Frauen mit einer Correct Addiction und dreckige Fierce. Deswegen findet er, dass Michigan die schönsten Frauen der Welt hat. So, und das ist, ja, ist halt derb. Ist nicht besonders lustig, aber ist halt, ja.
Ist darüber, jetzt vielleicht auch nicht so clever. Also, wenn es schon nicht lustig ist, dann vielleicht soll es ein bisschen clever sein.
Ja, und solche Gags gibt es halt einige. Und viele zünden nicht, viele zünden. Ja, und das Thema von der, über die, also dass er transphobic ist, er sagt, also das ist nicht wegzudiskutieren, er sagt, dass er transphobic ist, aber er sagt es halt im Witz oder er sagt es in seinem Programm öfter. Mhm. Ja, ich finde, man muss es, wenn man jetzt sagt, na, es interessiert mich überhaupt nicht, sowas will ich nicht sehen, sowas will ich nicht hören, fair enough, auf alle Fälle.
Ja. Aber ich komme irgendwie vor, jedes Mal, wenn der so Special released wird, ist immer dasselbe. Ich glaube, Netflix rechnet ja damit, oder? Wahrscheinlich. Die wissen ja, was er für ein Programm aufgenommen hat.
Ja,
die
natürlich.
Publicity, da wenn sie nicht sagen, na, die wollen wir nicht, die Publicity.
Ja, also, mir kann da jetzt auch keiner erzählen, hey, dass da jetzt, dass die Netflix-Verantwortlichen jetzt da sitzen mit offenem Mund und was ist denn jetzt los? Sondern die haben das ja gesehen, die haben gehört, was der sagt und die wissen ganz genau, wenn sie das veröffentlichen, was dann passiert. Also das ist ja kalkuliert, das Ganze.
Ja. Und vielleicht hätten die sogar schon einen Plan gehabt, so, ja, wenn jetzt noch mehr ist, dann haben wir einen Plan B und dann ist es eine Woche weg oder was auch immer, dann schneiden wir Szene raus.
Ja, aber was mir jetzt so wundert, ist die persönliche Note oder die Sachen, es kommen Sachen vor in dem Special, wo man denkt, ja, das ist richtig. Zwar, dass sich Menschen und Personen als Menschen und Personen fühlen sollen und sich als Menschen und Personen verstehen sollen. Und das ist eine schöne Sache zu sagen. Und das ist ja auch richtig. Und wie gesagt, ich verstehe nicht 100%. Ja. Aber,
weiß ja. Ich nicht, ich habe schon das zweite nicht mehr angeschaut. Ich glaube, das dritte werden wir jetzt auch nicht anschauen. Das erste, war das mit Bill Cosby? Wo das auch ganz lang so um Bill Cosby geht und dann der Schlusssatz geht so irgendwie, but he saves more than he rapes. Also irgendwie.
Ja, das weiß ich nicht, das kann sein. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Also ich habe nur zwei gesehen, eben das letzte und das jetzt. Und das letzte war, ja, nicht so besonders, muss ich sagen. Ja. Ich bin ein riesen Bill Burr-Fan und das letzte Bill Burr-Special, Paper Tiger, war auch nur okay. Mir kommt schon vor, dass der Bill Burr hat da bei dem Paper Tiger auch so ein bisschen ein Problem gehabt. Also Jokes über Minderheiten und so machen und über Rassen und über Religionsgemeinschaften, die müssen halt dann wirklich lustig sein. Und nicht einfach nur gemein, so. Dann ist es nämlich halt, ja, gemein sein kann jeder, aber witzig sein können halt nur wenige. Und das,
ja, das stimmt.
Ja, ja gut.
Gut haben Sie das gesagt. Soll man, haben wir eigentlich vor, irgendwie, wollten wir irgendwie so Kategorien machen? Wir reden über das, wir reden einfach quer durch, oder? Ja,
quer durch. So, was wäre das nächste? Jetzt ist das Thema über die Comedy, ist jetzt ernst. Also, wir haben jetzt über Comedy geredet und dann war es aber ganz
schön. Ich habe mal ein paar Sachen selber aufgeschrieben. Ich habe ganz viele Spiele gespielt, aber vielleicht haben wir vorher noch was anderes, was zum Thema Serien und TV passt oder so.
Ich habe noch einiges, was zu Serien und TV passt, aber lass uns einmal das Spiel drüber streuen.
Jetzt sollen wir mal über ein Spiel reden, das wir beide zusammenspielen momentan.
Ja.
Das ist, hoffentlich weißt du es.
Gears of War 5.
Genau, weil wir vor langer, langer, langer Zeit haben wir mal das Vierer-Koop durchgespielt. Ich weiß gar nicht, wie lange das heißt. So im Nachhinein haben wir gesagt, das war eigentlich gut. Und gesagt, wieso spielen wir denn nicht das Fünfer?
2019 war das, glaube ich.
Ja, kann sein.
Ja.
Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, wieso spielen wir denn nicht das Fünfer eigentlich? Und da haben wir das Fünfer angefangen und ich muss sagen, hey, warum haben wir so lange gewartet? Das ist echt gut.
Ja, Wahnsinn. Nee, ist mir auch so. Habe ich auch den Eindruck. Die Gears of War-Reihe gibt es schon ein bisschen länger, wenn ich mich nicht täusche, seit 2007, oder? 2000.
Ja, das ist, glaube ich, bald einmal, ich glaube, das Jahr nach dem 360-Release ist es dann erschienen.
Ja.
Oder sogar im ersten Jahr. Weiß jetzt nicht mehr genau.
God of War 1 war 2005 und ich war mal erstaunt, wie nah dran Gears of War war.
Weil das muss God auch ein Jahr später gewesen sein, hätte ich gesagt.
Ja.
Nein, das kann gar nicht sein. Egal.
Ja, aber es war.
Soll man mich eigentlich auch Fakten checken lassen, wenn er es schneidet? Und dann kann er so reinsprechen, gell? Kurze Sache. Ich habe das gecheckt, das stimmt nicht.
Das wäre ja mega bequem jetzt, gell?
Das wäre klar. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie viel Aufwand schneiden ist. Da drückt man auf einen Knopf, das ist fertig, oder?
Ja, also sicher, das macht doch kein. Das macht alles eine KI heutzutage.
Ja, genau. Was, ja. Da kann man ruhig ein bisschen nachschauen. Ja. Wenn es jetzt dann für den Hörer jetzt nichts drinnen war, ja, da hat er es halt nicht gemacht, der Michi. Schade. Zu Gears of War zurück.
Ja, genau. Ich wollte gerade noch sagen, ich weiß noch, wie das erste damals gespielt hat, hat es mir so ein bisschen das Dach weggeblasen, weil ich habe die neue 360er Xbox gehabt, war ein bisschen enttäuscht, weil das erste Spiel, das ich gesehen habe, war Saints Row, das erste.
Ui,
das, ja. Ja, das war halt grafisch nicht das, was ich mir von einer neuen Konsole erwartet habe, habe aber dann Gott sei Dank gleich mal Halo 3 und Gears of War gehabt. Und Gears of War war damals, finde ich, echt ein Grafikbrett. Und das ist das Fünfer jetzt auch wieder. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist.
Ja, die aber Grafik du spielst auf der Series X, muss man dazu sagen.
Genau, ja, stimmt.
Und ich spiele auf der normalen, auf der Plap Xbox, sagt man, glaube ich, oder wie heißt es? Pöbel Xbox, also die alte Xbox One. nicht aufgerüstet, nix X, einfach normal. Aber ich habe SSD einmal angeschlossen und da ist es drauf installiert. Keine Ahnung, ob das viel Unterschied macht, aber es ist auch ohne Series X schön. Echt schön. Aber ist nicht ganz so flüssig. Ich glaube, du hast 60 Frames, oder?
Ich habe 60 Frames und das war es aber dann schon ziemlich, oder? Weil ich glaube, das ist nicht ein reiner, also das ist nur enhanced für
genau,
Xbox
das ist,
Series X.
Wie sagt man in der Cross-Generation-Spiel? Das ist ein bisschen aufgehübscht für die und das lädt schneller vielleicht.
Ich glaube,
Spiegelung
glaub,
mehr.
Ja, 4K so und 60 Hertz, glaube ich, ist es.
Ja.
Ja.
Das sind clevere Sachen eingebaut worden, wenn man sich so gewundert hat bei den alten Gears of War. Es ist ein Cover-Shooter, wem das jetzt nicht sagt, ja, man läuft hinter Deckung und manchmal da schaut man dann dahinter vor und schießt. Und die
Marco
Gegner machen.
Macht das. Ich laufe immer vor und schrei ballernd.
Ja, nein, ich mit da ballernd ballern. Also ballern wir noch einen in die Hosen. Nebenher. Und also Michi, da könntest du noch so ein Lacher einspielen, wenn es geht. Ja, passt. Danke. Auf jeden Fall, wenn man sich beim alten Gears of War irgendwie so gesagt hat, okay, ich bin jetzt in der Deckung und ich warte jetzt, bis der Gegner da hervorschaut und dann schieße ihn an. Dann gibt es jetzt so einen Roboter-Kollegen, den du hast und den kannst du vorschicken und der kann deine Gegner blenden, dass er aufsteht und solche Sachen. Also da haben sie viele, und der Roboter, der macht ganz viele Sachen. Der tut nicht nur Gegner blenden, der kann die heilen, der kann Gegenstände finden, der kann da Waffen bringen. Und das ist echt eine gute Erneuerung in dem Spiel, muss ich sagen. Also das macht alles ein bisschen schöner, den kann man aufrüsten, Upgrades finden. Das macht alles ein bisschen besser.
Was ich so clever finde, das fällt mir erst jetzt ein, wenn ich darüber nachdenke, es ist ja, man kann ein bisschen, man kann sich so ein bisschen, jetzt nicht Roleplay-Game-mäßig aufleveln, aber man kann halt den Roboter aufrüsten und das ist der einzige Fortschritt, den man macht. Also man macht quasi nur Fortschritt über den Roboter. Jake, glaube ich, hast du, oder?
Jake, ja. Oder war Jack der Alte? Ich weiß nicht mehr.
Und was noch ein bisschen neu ist, es ist so open-worldig, oder?
Genau, später kommt dann ein Kapitel, da fährt man fährt rum, ich sage jetzt nicht mit was, aber man fährt da rum und kann dann zu gewissen Stellen hingehen, man kann sogar ein bisschen Nebenquests machen und das ist auch gut. Und die Nebenquests, da fragt man sich, aber wieso solltet ihr machen? Ja, genau wegen dem Roboter. Damit, da findet man Upgrades spezielle, die dann halt den noch besser und stärker machen. Ist bis jetzt, wir haben es noch nicht durchgespielt, aber was haben wir jetzt? Wahrscheinlich 10, 15 Stunden sowas?
Sowas, ja.
Ja, bis jetzt toll. Hat sehr gut.
Ja, ja, wohl Dark Marvel. Und es ist eben Coop, also als Coop-Spiel ist es halt, ist Gears of War ja immer schon sau cool gewesen.
Ja.
Das sonstige Downgrade, wir wissen es jetzt nicht genau, aber wir glauben, man kann es bloß nicht zu zweit spielen.
Genau, oder? Weil es ist im Auswahlscreen, sieht man immer nur zwei Personen zur Auswahl. Von der Story her macht es auch Sinn. Da sind halt zwei Personen und der Roboter, weil ich glaube, ist Vierer, ist zu viert gegangen. Als Dreier ist auf jeden Fall zu viert gegangen.
Mhm.
Also es ist schon mal zu viert gegangen und ich glaube, das geht nicht mehr zu viert.
Ist eigentlich noch was, ich meine, wir haben es jetzt noch nicht fertig gespielt, deswegen wissen wir nicht, wie es aufhört, aber weißt du, was ist noch eins in Planung oder geht die Serie weiter?
Ich glaube, angekündigt ist momentan keins. Aber es hat ja das taktische Spiel gegeben. Das kann sein, dass das die Story weiterführt.
Ah, Operation 8, oder? Ist das das?
Nein, das heißt Gears of War Tactics wahrscheinlich oder so irgendwie.
Okay.
Das ist so rundenbasiert. Also du steuerst jetzt nicht den Charakter selber, du sagst halt, lauf da hin, schieß und so. Ist schon
bei mir,
ein Jahr her oder zwei wahrscheinlich.
Im Menü steht immer Operation 8 quasi beim Icon. Und ich weiß nicht, ob das ein Add-on ist. Das ist automatisch so dabei.
Es gibt irgendein Prequel-Chapter, glaube ich, oder? Was man anwählen kann. Ist das das vielleicht?
Kann sein, eben.
Was das ist da eine von den neuen Charaktere wahrscheinlich, geht es da, was die vorher gemacht haben. Ja, während der Enti das checkt, die Fakten da, schaue ich mal auf meine Liste. Oder haben wir noch ein Gears? Ja, das empfehlen wir auch jedem. Ist im Game Pass drinnen, oder?
Ja, das muss man dazu sagen, genau. Das muss man dazu sagen, war von Anfang, war eines so von die ersten richtig großen AAA-Titel, die von Anfang an im Game Pass drin waren, genau. Oder?
Ich glaube, das Fünfer ist uns Vierer sogar Day One, glaube ich.
Ja.
Game Pass, oder?
Ja, beim Vierer bin ich mir
gar nicht sicher. Fünf auf jeden Fall.
Ja, fünf auf jeden Fall. Und bis dahin, ich kann mich jetzt täuschen, aber zumindest in meiner Erinnerung war bis dahin der Game Pass immer nur mit so quasi einfach ein bisschen ältere Titel bestückt.
Ja, das kann sein.
Und ab Gears 5 war es dann so, dass wirklich große Titel sofort im Game Pass drin waren. Ich kann mich erinnern, Outer Worlds
war auch Day One.
Ja, und einige Sachen jetzt.
Aber ich glaube sogar, das Gears Tactics war auch Day One, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe das sogar mal runtergeladen gehabt, aber ich habe es dann nicht weitergespielt. Das ist, glaube ich, da muss man nochmal so 20, 30 Stunden investieren, da habe ich gedacht. Vielleicht nicht.
Ich habe ebenfalls ein Game Pass-Spiel angespielt, also nicht durch, sondern angespielt eine Zeit schon. Und zwar ein Point-and-Click-Adventure. Ein sehr schräges Point-and-Click-Adventure.
Aber du hast auf Konsole gespielt, muss man gleich
sagen. Ich habe es auf Konsole gespielt. Aber, ja, muss man dazu sagen. Und bin immer der Meinung, hey, ist worst case auf der Konsole. Also Point-and-Click mit dem Controller, das taugt mir überhaupt nicht.
Okay.
Ist einfach, da merkt man, hey, das sollte man eigentlich mit der Maus spielen. Und zwar heißt der Procession to Calvary. Auf Deutsch die Prozession zum Kalvarienberg.
Aha.
So, was ist das? Okay, was ist das für ein Spiel? Die Prozession zum Kalvarienberg oder der Procession to Calvary ist der Titel von zumindest zwei, laut meinen Recherchen, mindestens zwei Renaissance-Gemälden, nämlich einmal die Kreuzigung Christi vom Peter
Ustinov?
Brückel.
Ah,
Peter, Brückel, der, Peter okay. Brückel, der Ältere, 1546 gemalt und hängt im Kunsthistorischen Museum in Wien. Und das zweite, das so heißt, die Prozession zum Kalvarienberg ist 1504 bis 1505 vom Raffaello Sanzio Raffael gemalt worden.
Der von den Turtles. Ja, ist das der Namensgeber der Turtles?
Das könnte sogar sein. Ja, stimmt. Genau.
Der Raffaello von den Turtles.
Ja, so, was haben die Renaissance-Gemälde jetzt mit dem Spiel zu tun? Das Spiel hat einen Kniff, und zwar den, dass die komplette Grafik von dem Spiel aus Teilen und so Ausschnitten aus Renaissance-Gemälde ist. Das heißt, die Hintergründe, die Figuren, Ich glaube, die Hauptfigur nicht. Ich glaube, die Hauptfigur ist, glaube ich, sogar jetzt extra fürs Spiel gemacht. Aber ansonsten sind alle Figuren, alle Hintergründe, alle Sachen, die man sieht, sind aus Renaissance-Gemälden geschnitten. Hm. Und die Musik, die Hintergrundmusik, ist ausschließlich Klassik. Und das Spiel selber ist unfassbar witzig. Es ist ein saulustiges Spiel. Man spielt so eine Kriegerin, also eine Prinzessin in Rüstung und Schwert, die am Anfang vom Spiel sieht man sie zu klassischer Musik, wie sie Leute umbringt, Köpfe abschlagt, Schwerter in Augen einsticht und in Brustbeine. Und dann auf einmal hast du Stopp, Schluss mit dem Gemorde, der Heilige Krieg ist gewonnen. Der Hauptbösewicht, so ein Tyrann, der heißt im Spiel Heavenly Beater, hat sich zurückgezogen in seinen Palast. Und der neue Herrscher ist der Immortal Joe. Das ist so ein kleiner Typ, der sitzt auf dem Thron. Vor dem knien die Bischöfe und er sagt, hey, alle Menschen haben die gleichen Rechte, alle sind cool miteinander. Und dann fragt die Kriegerprinzessin, fragt so, ja, darf jetzt nur Leute umbringen? Ja, Schluss mit umbringen, kein Gemorde mehr. Ah, scheiße, worst day of my life. So, ich möchte aber bloß nur einen Mord noch. Na, kein Gemorde mehr. Und dann redet sie mit dem neuen Chef, mit dem Immortal Joe, und dann sagt er, ja, in Heavenly Beater, der ist so schlimm, den kannst du nur umbringen. Zumindest versteht sie das so. Er sagt es nicht, aber sie sagt es dann so, sie versteht es so. Ja, und dann geht Abenteuer los, dass sie sich zum Palast vom Immortal Joe macht. Und auf dem Weg dahin muss man halt so klassische Point-and-Click-Rätsel lösen. Die sind jetzt nicht besonders schwer, die Rätsel sind nicht besonders herausfordernd, aber es macht halt sau viel Spaß, das Spiel spielen, weil das ist so fast schon ja, so ganz moderner Humor, sehr South Park oder ich kann es gar nicht richtig beschreiben, fast schon so Rick and Morty-mäßig ein bisschen, wie die Leute miteinander reden. Also es ist so ganz moderne Sprache, ist sau lustig zum Spielen und im Zusammenspiel mit den alten, mit der Renaissance-Gemälde-Grafik, das macht halt sau viel Spaß. Es ist so seltsam. Am Anfang habe ich gedacht, hä, was ist denn das? Aber ich bin dann richtig hängen geblieben. Also das ist zum ersten Mal seit langem, dass mich sowas so fesselt, weil halt man kann es auch gar nicht satt sehen an dem. Und was noch ziemlich cool ist, in jede Szenerie, in die man kommt, wird halt ein anderes klassisches Stück als Hintergrundmusik gespielt. Und die Hintergrundmusik wird erklärt, und zwar sitzen überall Musiker und spielen. Also entweder sitzt jemand da mit dem Cello und spielt oder es ist ein Kammerorchester irgendwo auf einem Baum oben. Das ist halt alles total bescheuert. Und wenn man die anschaut, dann sagt die Spielfigur, was das für ein Lied ist und wer das geschrieben hat. Also vom Bach oder Mozart und was das für ein Stück ist. Und man kann ihnen dann Applaus geben.
Cool. Ja. Jetzt eine Frage. Ich weiß nicht, ob du das recherchiert hast. Die Lieder sind ja alle sehr alt wahrscheinlich, was da vorkommt.
Ja. Ja, das ist alles Klassik. Ja.
Ja. Die sind ja eigentlich so copyright-mäßig für jeden, darf das jeder verwenden?
War schwierig.
Also ich meine, vielleicht darf man die Noten verwenden, aber müsst es wahrscheinlich selber einspielen. Du darfst jetzt nichts verwenden, was wer anderer gespielt hat, oder?
Das weiß ich nicht. Ich weiß, gute Frage, sehr gute Frage. Ich weiß, dass es gibt so Stiftungen, die quasi das Werk von gewissen Künstlern verwalten. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich Open Domain ist alles. Ja. Du hast recht, wahrscheinlich gibt es schon, also wahrscheinlich ganz viele Sachen darf jeder spielen, aber das Gespielte wird an sich halt quasi ein gewisses...
Ja, die Aufzeichnung könnte Copyright sein, aber wahrscheinlich das Musikstück nicht.
Ja.
So hätte ich es jetzt einfach mal erklärt.
Wäre interessant, gemacht worden ist das Spiel von Joe Richardson, der war Designer und Writer, hat das komplett selber gemacht, was ich das so recherchiert habe, hat es 2020 veröffentlicht und das ist ein Nachfolgespiel zu Four Last Things, was wohl ähnlich, in ähnlichem Stil gemacht ist.
Ach, noch nie gehört. Es gibt so viele Indie-Games, von denen ich noch nie gehört habe. Aber wahrscheinlich sehr gut sein.
Das habe ich jetzt am Anfang vergessen zu sagen. Hey, man kann sich das, weil man kann sich jetzt nicht wirklich vorstellen, wie das Spiel ausschaut. Aber ich habe eine Beschreibung und da kann sich jeder vorstellen, der Monty Python kennt. Und zwar, es gibt bei der Monty Python Flying Circus Serie gibt es oft so Animationsbits, wo so Bilder aus Gemälde zusammengeschnitten sind und sich dann so total bescheuert bewegen. Weißt du ungefähr, oder ist...
Ja, nein, ich habe das überhaupt noch nicht gehört. Also wenn du mir das jetzt das erste Mal erzählst, das... Ja, das macht jetzt Sinn. Ja, jetzt plötzlich...
Ja, also es ist, man kann es halt so, man kann es auch so vorstellen. Es ist ein bisschen so wie Monty Python, der Videogame. So kann man sich das vorstellen.
Ah, okay.
Vom Look. Ja, also wie gesagt, das ist einmal eine richtige Empfehlung. Was ich so mitgekriegt habe, ist, die Spielzeit liegt so bei 4-5 Stunden. Also man hat relativ schnell durch. Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte oder bei 2/3. Und ja, es ist halt wirklich extrem lustig. Das Einzige, was mir ein bisschen nervt heutzutage, weil man verwöhnt ist, man muss halt es ist alles Text, man muss alles lesen, man muss viel lesen. Es ist echt sau viel zu lesen. Und wie viel geiler wäre das, wenn man so eine lustige Sprachausgabe geben würde. Weil die Texte sind so witzig geschrieben.
Also ja, aber kann man es vielleicht so machen, dass man die anruft und du vertonst es so, wie du es halt vorhin auch gemacht hast?
Bitte nicht.
Bitte nicht, hast du gesagt. Okay, nicht.
Ja, bitte nicht. Bitte nicht mich anrufen und mich fragen, ob ich das Videospiel vertone. Obwohl, also, wenn der Joe Richardson anruft, mit einem Scheck wedelt, dann würde ich das vielleicht sogar machen.
Okay, ja.
Ja. Gut, dann sollen wir weiter auf dem Gaming-Zug bleiben oder sollen wir wieder zurück zu Film und Fernsehen gehen?
Ja, ich habe nicht viel Film und Fernsehen. Hast du Film und Fernsehen noch?
Ja, ich habe was angeschaut, und das ist jetzt ein bisschen länger. Du weißt ja, es gibt sehr viele Streaming-Dienste. Darf ich dich erst einmal fragen, was für Streaming-Dienste nutzt du?
Nur zwei. Netflix und Amazon Prime Video hast du, glaube ich. Ja, YouTube, falls man das... Kann man YouTube zählen? Nein. Also, wir haben so einen Familien-Account, das für YouTube Premium, aber du kannst ja auch YouTube auch ohne dem Account. Also sagen wir mal nicht. Nur Netflix und Amazon Prime.
Netflix, Amazon Prime. Okay, das ist sehr gezügelt, sage ich mal. Habe ich auch Netflix und Amazon Prime und gleichzeitig noch Disney Plus und eine Zeit lang sogar Sky Ticket noch gehabt.
Maxdome?
Gibt's nicht mehr.
Ja, hast du gehabt? Hast du nicht gehabt? Nein.
Ja, habe ich gehabt. Wollte mich dann einmal darum kümmern, dass ich das abbestelle, weil ich immer noch zahlt bin, draufgekommen, ich zahle das schon lange gar nicht mehr, weil es das schon gar nicht mehr gibt. So war das mit Maxdome. Ah, okay. Ich habe mir das extra mal für Jerks. Wir haben das, glaube ich, für Jerks einmal gemacht, den Maxdome-Account. Oder? Das läuft doch auf Maxdome, glaube ich.
Genau. Jetzt ist Join. Ja, jetzt Join, glaube ich.
Schein, ja.
Ja, das war, glaube ich, einer der ersten Streaming-Dienste. Ist der vor Netflix noch verfügbar gewesen?
Maxdome?
Ja.
Oder, boah, könnte ich gar nicht sagen.
Ja, ich kann mich nur erinnern, dass es war irgendwie total furchtbar, glaube ich. Ich habe es gar nicht erst angemeldet, weil ich gesehen habe, bei der Anmeldung wollen die schon so viel Scheiße von mir wissen. Hä? Wie weit der erst das kündigen? So.
Ja, okay, da kann ich was dazu sagen. Mir fällt jetzt den Moment ein. Ich weiß, warum ich Maxdome gehabt habe. Und zwar war das eine Zeit lang der einzige Streamingdienst, der New Girl angeboten hat. Aha. Und New Girl finde ich super lustig und wollte halt die neuesten New Girl Staffeln sehen und habe mir dann den Maxdome-Account gemacht. Und oh boy, das war vielleicht ein Theater, das Ding zu kündigen. Da hat man nämlich telefonieren müssen.
Ja, das habe ich befürchtet so.
Ja, das war
der alte Trick damals, wie Microsoft noch mit Xbox Live Gold so, ja, kündigen geht nicht übers Internet, nein, du musst anrufen. Ja, sicher.
Das ist eigentlich ein Wahnsinn, gell?
Ja,
und es gibt auch einen Streamingdienst, wo ich sagen muss, ja, der hat mich bis jetzt nie interessiert, und zwar war das Apple TV Plus. Und dann habe ich mitgekriegt, dass sie auf Apple TV Plus eine Serie jetzt dann zeigen, nämlich The Foundation. Und The Foundation ist so ein Zyklus, so eine Buchreihe vom Asimov. Isaac Asimov.
Den man kennt so, von?
Den man kennt von...
mit den Robotergesetzen, oder?
Genau, hat die Robotergesetze geschrieben und hat unter anderem auch, ich glaube, das Prominenteste war bis jetzt iRobot. Hat die Geschichte.
Also die Vorlage, also nicht fürs
die
Film.
Die Vorlage. Mehr. Nein, nicht für den Film, aber die Vorlage, nach der iRobot gemacht worden ist. Asimov klebt von 1920 bis 1993, glaube ich.
1992. Fällt einfach so ein. Gut, Walter, was du dir alles merken kannst, das ist fantastisch.
Alles recherchiert in meinem kleinen Büchlein da.
Asimov-Buch.
Asimov-Buch. Und der hat eben auch The Foundation geschrieben. Sind 6 Bücher, erste Trilogie und dann noch 3 zusätzliche. 7 Bücher. Und Apple Plus hat das jetzt verfilmt. Und ich sage jetzt schon, ich habe jetzt von 5 momentan erhältlichen Folgen 2 gesehen, die dauern jeweils 1 Stunde. Und das hat mich schwer beeindruckt. Das ist eine unfassbar gut gemachte Serie mit einem Aufwand gemacht, wie ich es selten bei Serien gesehen habe. Wir waren jetzt ja vor kurzem gerade Dune im Kino und also ich will es nicht übertreiben, aber hey, das kommt schon nah an das hin, hey, was vom Production Value her. Mhm. Das ist echt ein Wahnsinn, was sie da geleistet haben. Mitspielen da der Lee Bass, der spielt den Emperor. Den kennt man unter anderem für Guardians of the Galaxy, da hat er den Accuser gespielt, das war der Bösewicht für Guardians of the Galaxy 1. Der Jared Harris, den man für Chernobyl kennt, und für Sherlock Holmes mit dem von Guy Ritchie, wo er in Professor Moriarty spielt. Mhm. Und die Hauptrolle spielt die Lou Lobel. Das ist eine sehr junge spanisch-amerikanische Schauspielerin, die ich vorher noch nirgends gesehen habe, die das aber auch sehr gut macht. Handeln oder gehen dort darum, dass ein Mathematiker, gespielt von Jared Harris, hat ein mathematisches Modell erfunden, mit dem das Verhalten von großen Völkern oder von großen Menschenmassen sehr genau vorausgesagt werden kann. Und er lebt auf einem Hauptstadtplaneten von einem galaktischen Imperium. Das galaktische Imperium besteht schon seit 11.000 Jahren und wird vom Emperor geführt. Und das ist schon die erste ziemlich coole Idee, weil man gedacht hat, ja, das ist ein ziemlich guter Einfall. Der Emperor ist 3 Personen gleichzeitig. Nämlich Klone von immer vom Gleichen. Einmal als Kind, einmal als mittelalterlicher Mann und einmal als...
mittelalterlicher Mann ist ein Ritter.
Ja, es schaut ein bisschen aus. Ja, und einmal als so 70-, 80-Jähriger. Und die 3 Personen, die immer die gleiche Person sind in verschiedenen Stadien, führen das galaktische Empire. Und die werden immer vom Gleichen geklont, immer wieder. Also das ist immer die gleiche Person, die immer wieder geklont wird. Und so ist es eine nicht enden wollende Regentschaft. Und der Mathematiker sagt voraus, dass das Reich untergehen wird, und zwar in relativ schneller Zeit, 2500 Jahre. Und danach folgt die Barbarei. Danach sagt er 30.000 Jahre Krieg, Schutt und Asche, quasi Galaxisuntergang voraus. Mhm. Und um den Fall ein bisschen zu bremsen, wie der Mathematiker sagt, muss man halt Vorbereitungen treffen. Und natürlich, der Mathematiker sagt es, und was macht man mit ihm?
Ja, der muss weg, der Typ.
Der muss weg, der Typ. Er wird verhaftet, weil das keiner hören will. Es kommt dann durch eine Art Wettbewerb, kommt da so ein junges Genie, gespielt von der Lou Lobel eben, kommt in die Hauptstadt, die von einem Planeten kommt, wo Wissenschaftler, eben auch Mathematiker, umgebracht werden. Die hat einen mathematischen Wettbewerb gewonnen und hat sich quasi so als Wunderkind herausgetan. Und die kommt auf den Hauptstadtplaneten, wird gleich, ist 24 Stunden da, wird gleich mitverhaftet mit dem Professor. Ja, und dann passiert.
Die sind viel zu klug, die werden ja gleich mit eingesperrt.
Ja, genau. Es ist ja wo so ein bisschen. Ich meine, die Geschichte ist in die 40er Jahre geschrieben worden, aber ja.
Ja, aber das ist oft so, oder? So bei alten Büchern, wo man sagt, oh, die haben schon ein paar Sachen vielleicht vorausgesehen oder vielleicht. Jetzt nicht vorausgesehen, dass das bei uns jetzt passiert ist, aber wo man so drüber nachdenkt und sagt, oh ja, das ist so vergleichbar vielleicht mit dem und dem. So Snowden sagt was, oh scheiße, der muss jetzt weg, weil schon wird eingesperrt, so irgendwie.
ja, da generell halt die Wissenschaftsfeindlichkeit, die momentan halt herrscht, oder die so ein bisschen so um sich greift. Ja, und dann passieren aber schlimme Sachen. Ich will jetzt nicht sagen, was, aber halt, man sitzt echt mit offenen.
Na, soll ich machen einfach. Da wascht dich einer die Hände und die Ärmel rutschen in euch, oder? So was Schlimmes. Und dann werden die Ärmel nass.
Einer nimmt sich ein Bier aus dem Kühlschrank, dann kann das kracht auf den Fliesenboden. Der Emperor, fällt ein Bier ab.
Nein, der eine ist der Tote und die Tote fällt so um, so quer beim auf dem Teller. So. Scheiße, ich muss ganz anders essen jetzt, die Tote.
Ja, solche Sachen. Einer steigt in einen Hundshaufen und geht dann in die Wohnung vom Emperor und dann, ja.
Also, ja, aber das ist alles, was du sagst, ist viel wilder als ich. Aber, also viel wilder und in dem Fall nicht mehr dem Gag entsprechend. Aber machen Sie weiter, ja? Also es passiert was Schlimmes, aber wir sagen nicht was.
Genau, man sitzt mit offenem Mund da. Es ist nämlich echt, also es werden da Sachen eingeführt, Ideen und Konzepte, wo man sich denkt, wow, nicht schlecht und wie es halt dargestellt wird. Dann passiert was, dann werden Sachen, Konzepte, Objekte zerstört und zwar mit einem unfassbaren Schauwert, denkt sich wieder, nicht schlecht.
Production Value also, ist da, heißt es.
Wahnsinn, hey. Production Value ist der Hammer und auch die Story ist wirklich, also man möchte es durchbingen. Also es ist aber halt so, dass eine Serie nach der anderen kommt, das kommt, ist nicht am Stück rausgekommen. Okay.
Weiß man schon, wie viel kommen oder wie viele Episoden hat?
Ja, genau, das ist es. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind es 10 Episoden pro Staffel und 8 Staffeln sind geplant.
Was? Okay.
Tja, ich weiß nicht, ob das stimmt, das gefährliche Halbwissen. Und zwar ist das gefährliche Halbwissen von Bada Binge, vom Rocket Beans Serien-Podcast, wo sie vor kurzem auch darüber geredet haben. Ja, und da ist es anscheinend so, da habe ich halt gehört, dass sie gesagt haben, die Info ist 10 Folgen pro Staffel, 8 Staffeln.
Ja. Ja, und habe jetzt nichts dagegen, muss ich sagen. Also sollen sie machen.
Ey, das hat echt das Potenzial, hey, das neue Game of Thrones zu werden. Hey. Das ist super. Hey. Also ich habe mich ein bisschen darauf gefreut, weil man sowas, glaube ich, ja, solche Sachen werden selten verfilmt. Ich warte nämlich auch schon länger auf diverse Comic-Verserien oder Verfilmungen, die nicht kommen.
Sag doch.
Saga zum Beispiel.
Kenne
ich. Falls
nicht.
Das jemand kennt. Ziemlich coole Comic-Reihe. Science-Fiction-Fantasy. Ebenfalls auch extrem clever. Mit cleveren Ideen für Charaktere und clevere Geschichte. Geht es auch so ein bisschen um Rassenhass und um wie sich Gesellschaften entwickeln, wenn. Ist ein bisschen eine Romeo und Julie Geschichte auch.
Okay.
Das sind zwei zusammen, die nicht zusammen sein sollen. Kann jeder mal gern googeln. Saga ist wirklich ein Hammer-Comic. Auch cool gezeichnet. Mittlerweile weiß ich gar nicht, wie viele. Das kann man immer in so dickere Bände.
Ja, also das kauft kann jeden. Jetzt nicht, um dann nur über das Comic zu reden. Das ist aktuell, wird es noch gemacht? Oder ist schon fertig, das Comic? Oder?
Das wird aktuell noch gemacht, glaube ich.
Ah, okay. Aber ich zurück zur Serie.
Man muss ja halt dazu sagen, es ist mit Comics ja so, dass das ein bisschen was kostet in der Anschaffung. Deswegen hänge ich da ein bisschen nach.
Ja, ich glaube für uns.
Weiß
ja
nicht, ob es
rauskommt. Ja, man kann sich die einzeln bestellen, alle Comic, die Hefte einzeln. Aber ich glaube, für uns, glaube ich, ist es fast besser, man wartet auf so ein Sammelband, oder? Und bestellt den dann.
Weil ja,
allein für ein paar Hefte irgendwie verschiffen lassen von was auch immer, Amerika, sag ich jetzt mal. Wahrscheinlich nicht so intelligent.
Es ist ja so, dass du zum Beispiel bei The Goon, da haben wir ja am Elternpodcast schon mal drüber geredet, dass da vor, was ich, 10 Jahren oder so, wollte man das ja mal als Animationsfilm verfilmen. Da ist dann ein bisschen das Love, also die Leute, die das wollten, haben dann unter anderem bei Love, Death and Robots bei der ersten Staffel mitgearbeitet. Und The Goon ist zum Beispiel sowas, also da brauchst du die einzelnen Hefteln gar nicht kaufen, weil die sind so teuer, weil die mittlerweile halt Sammlerwert haben und du kriegst das halt zum Teil gar nicht mehr so. Und die Sammelbände sind halt wesentlich billiger. Ja. Das ist ja schon leistbar.
Cool. Aber.
Ja, also.
Oder willst du zur Serie noch was sagen?
Na, zur Serie muss ich noch was sagen. Ja. Und zwar, ich habe da ein bisschen recherchiert, weil mir das so gut gefallen hat und weil ich das halt jetzt Podcast schön besprechen wollte mit dir. Und da habe ich ein bisschen geschaut, ja, wer hat das produziert? Produziert hat es der David Ellison. War mir komplett unbekannt, weil ich den Produzenten ja eh nicht kenne. Hat dann aber ein bisschen nachgelesen, hat produziert Star Trek Into Darkness und die letzten drei Mission Impossible Filme und Star Trek Beyond. Und ebenfalls mitproduziert hat die Robin Asimov, die Tochter vom Isaac Asimov.
Okay.
Und dann habe ich ein bisschen weitergeschaut. Wir hatten da die Idee gehabt, ein Drehbuch geschrieben. Und dann ist rausgekommen, der David S. Goyer. Ich hoffe, ich sage den Namen halbwegs richtig.
Ja, der meldet sich schon, wenn es nicht passt.
So, für was ist der bekannt? Nachgelesen, der ist unter anderem bekannt, dass er bei die Call of Duty Black Ops Teile mitgeschrieben hat, die Story. Mhm. Und Drehbuchautor von The Blade Trilogy, für Batman Begins, Dark Knight, Dark Knight Rises und Man of Steel. Okay. Hat er alles, die ganzen Drehbücher geschrieben. Und jetzt kommt's, da haben wir ein bisschen zurückgeschaut. Wahnsinn, was hat denn noch so alles geschrieben? Der hat geschrieben, das Drehbuch in die 90er für einen Film, Nick Fury, Auftrag in Berlin, hast du auf Deutsch
gehört. So bist du draufgekommen, jetzt verstehe ich das.
So bin ich draufgekommen. Auf Deutsch heißt der Film Nick Fury, Agents of Steel.
So heißt auf Deutsch?
Auf Englisch.
Also, okay. Ja.
Auf S.H.I.E.L.D., Agents of Steel.
Agents of Man of Steel.
Ja, genau. Nick Fury, Agents of S.H.I.E.L.D. So, das ist ein Film aus den 90er, ich glaube 98 oder so. Der ist fürs Fernsehen produziert worden. Jetzt kommt Marvel-Content. Michi, wenn du das schneidest, halt dich fest, jetzt kommt Marvel-Content. So, in dem Film geht es darum, ich habe mir vorgenommen,
sagst du den Hauptdarsteller oder erst ganz spät, wer der Hauptdarsteller ist?
Nein, das sage ich erst ganz spät.
Okay.
Und genau, und zwar, ich habe mir vorgenommen, ich versuche gar nicht selber zu erklären, was die Handlung ist, sondern ich lese da jetzt kurz aus Wikipedia den ersten Satz vor, der bei der Handlung steht. Und da steht auf Wikipedia, Hydra dringt in die Trinity Base ein, um den eingefrorenen Körper von Wolfgang von Stucker aus der Cryogenic Section zu stehlen. Weil sie dabei mehrere Agenten töten, wird Colonel Nicholas Nick Joseph Fury durch Contessa Valentina Val D'Algro Fontaine und Alexander Goodwin Pierce in Yukon benachrichtigt, damit dieser nach 5 Jahren wieder zu S.H.I.E.L.D. zurückkehren kann, um die brenzlige Situation zu lösen. So, ja, so weit, so gut.
Okay. Bisschen komisch, aber klingt so nach einem Comicbuch-Story, so als Film.
Ja, genau. So, dann haben wir gedacht, Marvel-Film, der muss ja damals schon saugut ankommen sein. Ne? Dann lesen wir uns einmal die Kritiken durch. Was hat denn das Lexikon des internationalen Films gesagt zu dem Nick Fury?
Ich weiß es nicht. Sag es mir doch bitte, lieber Enti.
Ich zitiere, Zitat, ein hölzern gespielter Actionfilm ohne Ansätze zur Vertiefung, der versucht noch einmal vom verblassenden Ruhm des Baywatch-Stars David Hasselhoff zu partizipieren, dessen stereotypes Buch ihm jedoch keine Chance zur Profilierung einräumt.
So, jetzt wissen wir es. Wer spielt Nick Fury?
Fucking David Hasselhoff.
Also, Mitch Buchanan spielt Nick Fury.
Ey, und ich hab dir, Michi, ja YouTube-Links geschickt. Mhm. Also vielleicht, es kann sein, dass der komplette Film auf YouTube ist. Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht.
Aber ich weiß, dass Ausschnitte aus dem Film auf YouTube sind und holy shit, da sieht man unter anderem zum Beispiel, wie ein Gummi David Hasselhoff, also ein Gummi Nick Fury gebaut wird.
Klon?
Oder Roboter Nick Fury. Nein, es ist kein Klon, ist ein Roboter, oder? So.
Ja, stimmt, aber es soll so ausschauen wie der Nick Fury natürlich. Also, ja.
Und ich werde mir jetzt dann in ganz naher Zukunft werden wir den Film besorgen, irgendwo her. Ich werde natürlich schauen, ob ich den auf Retail oder Streaming kriege. So Streaming-Plattformen
wie Disney Plus muss doch sein, ist ja Marvel, oder? Ist ja, wo soll das sonst sein?
Und dann werden wir das Ganze machen, wir können mal gönnen, hey, weil das ist ja. Das hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen.
Okay.
Ja. Ich bin nicht gewusst, ich habe von dem Film noch nie was gehört.
Sollen wir mal vielleicht so irgendwie so eine Trash-Folge machen? Also ich meine, wir haben schon Guilty Pleasures, aber vielleicht sollte mal jeder so einen Trash-Film anschauen und dann ein bisschen berichten drüber. Weil ich würde ja gern, das ist jetzt nicht unbedingt Trash, aber vielleicht so einen irgendeinen alten American Fighter Michael Dudikoff Film vielleicht einmal wieder anschauen. Delta Nein, American Force. Ninja, nicht American Fighter, so.
Ich habe da, ich habe massenhaft solche Filme gesehen, aber leider alles vergessen. Ja.
Ich komme, das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, ist, Michael Dudikoff spielt einen Ninja und mit seinem Schwert schlachtet er irgendwie 30 gegnerische Ninjas ab. Und dann sieht man das Schwert und es schaut so aus, als wenn wer mit rotem Filzstift einfach draufgemalt hat und das soll das Blut sein. So, das ist alles, was ich noch weiß.
Boah, American Ninja, das ist ja ganz übel, gell?
Ja, das wollte so sein, glaube ich, wie die ganzen Chuck Norris-Sachen und so. Aber halt kein Budget. Das Budget war weg.
Ja, ich kann mich halt noch erinnern an Bloodsport zum Beispiel.
Ja, aber das ist schon kein Trash, das ist schon.
Was? Schon gut.
Ja, die haben wenigstens Geld gehabt, glaube ich, oder?
Na.
Ja, jemand Ding zum Beispiel Karate Tiger 1. Jetzt ja,
das ist genau Trash,
aber wenn sich deine Schulter bewegt, ja, dann sehe ich das. Ich liebe den Film eigentlich, der ist eigentlich gut. Wenn du mir sagst, der ist Trash, dann lügen
ja,
sie.
Sag ja, nicht, dass er, ich sage ja nicht, dass er scheiße ist, aber es ist ein Trash-Film, oder?
Nee, sie lügen, glaube ich. Ich glaube, sie lügen.
Ja, das ist doch Bloodsport für Kids, oder? Kann man sagen.
Karate Tiger. Ja, vielleicht so ein bisschen 80er Nostalgie ist dabei, aber so schlecht ist der jetzt auch nicht, glaube ich.
Ich kann mich zum Beispiel an einen Film erinnern, ey, der heißt Sidekick mit Chuck Norris.
Oh, der ist gut. Also gut, ich liebe den Film. Da spielt der von Sequest, oder? Den,
ja, genau, der Junge Aschmer von Sequest. So. Ja. Ja, genau.
Sehr gut.
Und da sieht man Bösewicht und ich bin mir, also das ist jetzt so, das kann sein, dass das eine Fehlerinnerung für mich ist. Aber ich glaube, da gibt es einen Bösewicht, der ist in einer Kaugummifabrik und sie kippt mir Rasierklingen in die Kaugummis.
What? Nein, das...
Und dann sagt er...
What?
Und dann sagt er, ja, noch mehr Rasierklingen. Und sieht man, wie sie so eine Tonne Rasierklingen in die Kaugummimasse kippen.
Das, da fühlt man nichts mit Kaugummi zu tun, oder?
Ja, aber
das, ja, na, weißt, was Grund? Das kann sein, dass der Junge da, der was in der Lehre beim Chuck Norris ist oder irgend so einen Lehrmeister sucht, der stellt sich immer so Sachen vor, der hat so eine blühende Fantasie. Und da waren so Action-Szenen draus, obwohl es in echt ganz anders ist. Da kann es sein, dass das so vorkommt. Dass der eine Gegenspieler, okay, der Karate-Gegenspieler, ist dann so kein Dummbösewicht so in irgendeiner Fabrik.
Da fällt mir einer jetzt, wie heißt denn der Jackie Chan-Film, wo er in den Street Fighter-Automaten kracht, wo er dann alle Street Fighter-Charaktere.
City Hunter. Wo auf dem Kreuzfahrtschiff ist. Super.
Das ist besser wie der echte Street Fighter-Film.
Ja.
So?
Ja, das ist er. Da ist zwar nur drei Minuten oder fünf Minuten die Szene, aber ist besser als der ganze Street Fighter-Film, ja.
Alonik, wie er, wie die Chun-Li ausschaut, das ist Wahnsinn, wie gut das ist. Das.
Und ich glaube, da hat auch nicht die Spiele gespielt, weil er ja also die Posen sogar nachmacht, so die Gewinnanimationen und so. Das ist eigentlich so ein Love Letter an die Street Fighter-Spiele.
Ja. Also Street Fighter ist das zum Beispiel ist Trash. Alle Jean-Claude Van Damme. Jetzt haben wir drei Jean-Claude Van Damme Filme hintereinander genannt. Das ist doch, da lässt man doch was, da lässt du was schließen, oder?
Machen wir einen Podcast über Jean-Claude Van Damme, meinst du?
Na, aber das ist nicht unbedingt. Bitte nicht. Ja, weil das ist, ich finde den Typen schon, also der hat, das sind so Filme, die mich in meiner Kindheit schon geprägt haben. Also so, das war so die frühe Liebe für einen Film und fürs Kino halt hat das geprägt. Da waren halt extrem viele Trash-Filme dabei. Und jetzt bei Street Fighter war ich, da habe ich, also da war ich jetzt schon alt genug, dass ich jetzt nicht jeden Scheiß einfach abgefeiert habe. Aber ich sage jetzt gerade so.
Ein paar Jahre vorher, glaube ich, Mario habe ich noch mir schön geredet, sehr, den Mario-Film.
Ja.
Dann haben wir gnadenlos schön geredet und gesagt, das ist super. Ist natürlich kompletter Müll, aber ja.
Ich kann mich erinnern, dass mir denn mein Vater ist relativ früh mit mir ins Kino gegangen.
Sechs in der Früh.
Film. Letzte Woche, sechs in der Früh. Der erste Film, den ich im Kino gesehen habe, war entweder die Wiederaufführung vom Dschungelbuch in die 80er Jahre oder Asterix bei den Briten. Aber ich glaube, es war Asterix bei den Briten und ich glaube, ich war da 3 oder 4 Jahre alt. Ich war da sehr klein.
Ist dir erzählt worden, daran erinnerst du dich nicht mehr, oder?
Ich kann mich daran erinnern, wohl.
Schon? Okay.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meinem Dad im Kino war.
Ich war es auch. Einen Asterix-Film, aber eben, der ist später gewesen. Ich glaube, Operation Hinkelstein war ich mit meinem Dad und Bruder im Kino.
Ja.
Aber das war nicht der erste Film, glaube ich. Ich glaube auch Dschungelbuch bei mir.
Dschungelbuch, ja, dann haben wir das, ja, nachher war, da warst du ja was, so vier oder fünf waren wir da. Das war, glaube ich, das 30-jährige oder 25-jährige Jubiläum. Wann ist
das ursprünglich rauskommen? Ah, das werden wir nie rausfinden. Michi, bitte hier einfügen.
Na, jetzt pass auf, das ist rausgekommen in die 60er-Jahre, glaube ich.
Was?
Und zwar, wenn ich mich nicht täusch,
google mal das. Voll gute Animationen in meiner Erinnerung.
Walt Disney's Dschungelbuch, 1967.
Okay. Ja, dann war es auch wieder
muss dann,
Aufführung.
Ja, das 20-jährige Jubiläum, da waren wir fünf.
Ja, das kommt hin, ja.
Das kommt hin. Und Asterix bei den Briten, weil das ist, glaube ich, der Film mit dem Obelix, mit dem berühmten...
Nein.
Nicht da?
Nein, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist das, wo er zum Gladiator wird. Wie heißt das? Ich weiß es nicht genau.
Asterix bei den Briten ist 86, ja, da war ich vier.
Ja, das okay.
Ich glaube, dass das...
Kann stimmen,
also ja. Ich weiß, dass ich den Film im Kino war und... mein Vater hat mir dann, der hat halt gemerkt, dass ich voll auf das abfahre, Kino. Das hat mir voll getaugt.
Mhm. Hat die zufälligerweise irgendein anderer älterer Mann so beobachtet, wie das dir taugt? So?
Außer meine Vater. Güte. Vielleicht.
Ja, okay.
Vielleicht war
und hat sie in ein Buch geschrieben und dann in einer Radiosendung erzählt.
Ja, genau. Ey, wir waren da im Kino, haben Asterix bei den Briten angeschaut und da war ein kleines Kind mit seinem Vater und der hatte Time of his life gehabt. und dann hatten wir mal, wir waren zum Beispiel, was ich mich erinnern kann, Steinzeit Junior war mal im Kino. Das war einer okay. von die frühen Filme. Und mein Dad hat mir dann eben oft Filme ausgeliehen. Und jetzt kommen wir mal zurück auf den Mario-Film. Und unter anderem habe ich mir da, also ich habe da immer mit in die Videothek dürfen. Und dann habe ich mir den Super Mario-Film ausgeliehen. Und da war es immer, wie meine Eltern am Anfang mit mir mitschauen wollten. Und dann, die haben es, glaube ich, so 20 Minuten oder so ausgehalten. Und dann haben sie sich gedacht, hey, fuck it, I'm going home.
Ja. Irgendwie random shit einfach so, aneinander gehängt. Wir mit dem Videospiel erfahren, ja, das ist die Bombe. Okay, und ja.
Ich habe mich voll gefreut, so, dass das anzuschauen. Ich habe mir dann aber relativ schnell auch gedacht, hey, was zur Hölle soll das?
Ja.
Das ist ja, das hat ja überhaupt nichts mit Super Mario zu tun.
Ja. Das ist das, was auch viele dem He-Man-Film vorwerfen, mit dem Dolph Lundgren. Die was halt gedacht haben, wow, ein Film, ein echter Film von He-Man, wo er in Eternia ist. Nein, er wird auf die Erde verschlagen und ist jetzt auf der Erde, muss er kämpfen.
Ja, stimmt. Wo ich dann ewig habe den Film gesehen und haben mir immer gedacht, da gibt es sicher mal einen zweiten Teil, weil das Skeletor da so ausschaut am Schluss noch. Für die Kamera lacht.
Ja.
Das ist, glaube ich, der letzte Shot oder vom Film, das Skeletor
so
die Kamera lacht.
So weiß ich nicht.
Ja. Ja, aber eigentlich ursprünglich ist ja um The Foundation gegangen und da muss ich jetzt sagen, habe ich mir Apple TV Plus Account
gemacht. Ach, das Plus sogar? Hast du nicht gleich Apple TV? Apple TV ist das auch nicht. Das
Apple TV
Hardware-Produkt, Plus, das heißt Plus irgendwas, ja, stimmt schon.
Mhm. Und Apple TV Plus hat da einen Move gemacht, einen ziemlich appeligen Move, weil normalerweise hat man ja einen Monat Probezeit. Also, und Apple scheißt da drauf, da hat man genau eine Woche Probezeit.
Okay, kann man sich so vorstellen, so in der Woche. Wir haben ja herausgefunden, dieser Anti konsumiert zu viel. Ja, 13 Euro einfach, fertig.
Man muss dazu sagen, dass es echt nicht teuer ist. Ich glaube, es kostet nur 5 Euro, 5 oder 6 Euro. Kostet. Ja, und es hat, ist im Gegensatz zu Netflix, kriegt man für die 5 Euro schon sattes 4K.
Okay. Ja, du mit deinem 4K Elfenbeinfernseher.
Das auf meinem 4K-Thron.
Genau.
Ich muss das irgendwie von der Rebecca rechtfertigen. Und wir haben das zu zweit gesehen und sie war auch wirklich beeindruckt.
Okay. Ja, sie hat sie, ja, du hast die Bücher natürlich auch nicht gelesen vom Asimov, oder? Was dazu passen würde.
Ich habe die Bücher nicht gelesen. Nein, aber wir sind beide Also die Rebecca hat es natürlich mit Popkultur wesentlich weniger am Hut als ich, aber sie ist ein die-hard Science-Fiction-Fan. Mhm. Also und sie findet so... Also,
du meinst, stirb langsam, was, die-hard? Stehe jetzt nicht. Das mit Bruce Willis, die hard.
Michi kann hier ja so Buh-Rufe einfügen.
Oh nein,
ja,
bitte nicht. Schreit ihr Buh oder ja, Buhans?
Wir schreien Buhans.
Okay.
Sie ist so, sie mag so, wie sagt man, es gibt ja so Stories, die halt weiche und harte Welten, glaube ich, sagt man, oder?
Ich weiß, bei Fantasy sagt man High und Low Fantasy. Ich weiß nicht, wie es bei Science Fiction heißt.
Ja, eben, also sie mag das so, wenn es richtig Hand und Fuß hat, wenn da alles erklärt wird und nicht irgendwas passiert, wo man dann sagt, ja, das ist halt so, sondern sie mag das halt, wenn es so richtig, wenn das ausgedachte Welten mit viel Lore und viel Background ist. Und das kriegt man bei der Foundation, weil das ist ja eine Geschichte, die sich über tausende von Jahren erstreckt. So, das ist ja, da hat man ein bisschen was vor sich, am Anfang, glaube ich. Ja, volle Empfehlung.
Cool. Dann schaue ich jetzt auf die Liste. Ich hätte noch so einige Spiele. Sollen wir aktuell über Battlefield reden?
Ja, gern.
Da war nämlich gerade die Beta. Von 8. bis 10. für alle. Ich glaube vom 6. bis 10. Von 6. bis 8. für Vorbesteller.
Ja, genau.
Und wenn man Game Pass hat, dann hat man auch automatisch EA Play. Und dann hat man das gleich nutzen können von 6. weg. Und zusätzlich könnte man auch die ersten 10 Stunden, wenn es dann erscheint, kann man mit EA Play spielen, ohne dass man es kaufen muss. Was ganz gut ist, finde ich.
Ja. Okay, ja.
Und deswegen habe ich es von, sage ich mal, ersten Tag an habe ich die Beta gespielt und ich habe schon viel gespielt. Ich glaube 30 Stunden habe ich drauf gehabt, wow, über alle Tage dann.
Was?
Oder 25 oder 30, ja. Also es hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Hat man vielleicht jetzt rausgehört an die Stunden.
Und es der Michi kann hier erstauntes O und A und Jubelrufe einschneiden.
Aber man muss sagen, die Beta war sowas von, man sagt buggy und glitchy, aber das hat mir nichts ausgemacht. Ich habe es gespielt bis zum Morgenkern. Und das, ja. Soll man ein bisschen was im Detail, sollte man schon sagen, oder?
Ja, ich habe es auch gespielt, ein bisschen, nicht viel. Ich habe nicht einmal ein Zehntel von der Zeit gespielt, die du gespielt hast.
Okay. Also das Intro angeschaut, klasse.
Ich habe es auch gespielt, mir ist es sehr vertraut vorgekommen. Es ist Battlefield-Feeling sofort da, finde ich. Die Charaktere sind jetzt ein bisschen anders, oder? Es hat jetzt so ein Hero-System.
Genau, es gibt so ein paar Spezialisten, die was Spezielles können und die kann man eigentlich ausrüsten, wie man will, so ziemlich.
Das war beim Alten, aber hat das ein bisschen anders funktioniert,
Ja, es hat ein Klassensystem früher gegeben und da hast du in der Klasse ein paar Sachen ausgewählt und jetzt ist es ziemlich offen, was man da auswählen kann alles. Also es ist... Viele, glaube ich, beschweren sich, es gibt die alten Klassen nicht mehr. Ja.
Beschweren Sie sich so mit der Stimme?
Ja, also auf Englisch, aber ich habe es jetzt übersetzt.
The old classes are
classes, you fuckers. Also jetzt sind wir explicit Podcast, ja.
Oh Gott,
kann auch piepsen, der Michi. Aber, und zwar ist da natürlich das Typische, wie überall im Internet, das war früher nicht so. Ja, es war früher nicht so, aber jetzt ist es so. Und ich habe es gespielt und ich habe es für gut befunden. Also alles, was nicht genau so ist wie beim letzten Mal, das wird ja natürlich sofort kritisiert. So. Und Fortschritt...
EA hört es jetzt. Also, hey, der Marco findet es geil. Ey. Los, raus mit dem Hobel.
Ja. es ist schwierig zu erklären. Also Battlefield haben wir ja, glaube ich, in dem First-Person-Shooter-Podcast oder Ego-Shooter-Podcast begleitet mir schon sehr lange. Und ich habe so ziemlich alle Veränderungen mitgemacht. Und dann sieht man halt im Internet, ja, weil in Teil 4 hat man das und das noch machen können, das geht jetzt nicht mehr. Ja, das ist aber auch in die drei Teile danach schon nicht mehr gegangen. Also Ja. Du hast es zwar nicht gespielt, aber brauchst jetzt vielleicht auch nicht aufregen. So. Ich glaube, dir fehlt so ein bisschen Wissen. Natürlich ist die Meinung von dem legitim und er sagt, ich habe nur das eine gespielt und das ist jetzt nicht mehr genauso wie das eine. Ja, ja. Das wünschen sich ja, irgendwie glaub, alle so mit. Der neue Teil, der muss genau so sein wie das da, aber die Grafik muss besser sein und muss mehr rumsen und explodieren. Ja.
Aber ich glaube ja, dass also ich habe das auch ein bisschen mitgekriegt, dass so jetzt nicht der Shitstorm war, aber dass sich halt leider ein bisschen aufgeregt haben. Es ist halt darum gegangen, dass es halt ein bisschen buggy ist. Das habe ich auch gemerkt.
Ja, zum aber Beispiel, das ja nicht ab. Es war ziemlich buggy und glitchy und Hubschrauber sind so durch die Luft, sich haben sich gebeamt. Das ja, müssen sie alles ausbessern, auf jeden Fall. Aber ja, das Grundprinzip, finde ich, funktioniert so mit jeder kann jede Waffe auswählen und so, nicht nur, okay, ich will jetzt das Sniper-Gewehr, dann muss ich die eine Klasse spielen, der halt noch irgendeinen anderen Blödsinn dabei hat, was ich sowieso nicht verwende, weil es mir nicht gefällt. Das ist jetzt alles nicht mehr. Du kannst jetzt so ziemlich selber zusammenbauen, wie es dir taugt.
Ja, das finde ich auch eine coole, das finde ich eine coole Neuerung. Was ich denn, ein Bug, den ich öfter gesehen habe, der extrem lustig war, ist, dass die Charaktermodelle von den Panzerfahrern aus dem Panzer raus gemorpht sind und dann in der Luft gestanden, in der Luft gehockt sind.
Ja, genau. Das ist also, aber beim Flieger auch so, der Pilot so neben dem Cockpit schwebt so mit. Oder,
das habe ich ganz, ja, das habe ich oft gesehen. Das war immer lustig, dass man vorbeigegangen ist, so ein Mannschgerl in der Luft gehockt. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, aber das finde ich seit ein paar Battlefield-Teilen schon, ja, was heißt, ich finde es nicht blöd, aber ich kann mich erinnern, wie wir Bad Company gespielt haben, wie zerstörbar da alles war.
Ja.
Und das ist jetzt ja nicht mehr so. Doch. Das ist aber schon länger nicht mehr so.
Doch. Doch.
Aber jetzt bei der Demo hat man nicht viel zerstören können.
Ja, ich meine, da war kaum Gebäude. Also ich meine, okay, da ist ein Riesenturm und den kann man nicht hinmachen, aber die Lagerhallen sind schon genauso kaputtbar wie bei den alten. Da ist halt dann das Skelett noch da. Das Dach, glaube ich, haben sie sogar noch drauf lassen. Ja. Aber ich würde jetzt auch von der einen Map jetzt nicht unbedingt sagen, die war jetzt gut zum Vorzeigen, wie zerstörbar alles ist. Und das ist über die alten Teile, da hat es Maps gegeben, die waren mehr zerstörbar und welche, da war weniger. Also da würde ich jetzt noch abwarten, bevor ich sage, das ist jetzt schlecht. Also bei Bad Company hat es halt irgendwie so deine vier alten von Häuser gegeben, die alle gleich ausgeschaut haben und auf jeder Map waren und die hat man komplett zerstören können. Und wenn es irgendwie ein komplexeres Gebäude war, dann ist es eh schon nicht mehr so zerstörbar gewesen. Das ist jetzt immer noch so meistens. Also du kannst nicht alles zerstören.
Ja, bei Battlefield, wo war der Battle Royale Firestorm-Modus?
Das war beim 5. Beim 5. Teil, ja.
Battlefield. Ja, da hat man zum Beispiel, kann ich mir erinnern, weil es ja Blödsinn, was ich gesagt habe, weil da hat man auch viel zerstören können.
Ja, da waren die Häuser ähnlich zerstörbar wie damals bei Bad Company.
Genau,
aber wenn die ganzen Holzhäuser, wenn die nicht da waren und so eine riesen Bunkeranlage war, ja, die hast du nicht zerstören können. Es ist immer eben von Map zu Map war das mal mehr und mal weniger. Und ich glaube, das wird jetzt auch noch so sein. Und das Riesenhighlight war ja der Tornado. Hast du den Tornado mal gesehen in dem Spiel? Da kann ein Tornado kommen.
Hui. Genau, gibt es eine Raketenexplosion?
Ja,
oder?
Die kann auch explodieren, also Raketenstart. Und dann kann ein Tornado kommen. Und sobald der Tornado kommt, hören alle auf zu kämpfen, weil es so selten passiert. Und wollen mit dem Fallschirm in den Tornado reinfliegen. Und dann wirbelst du die rauf und du kriegst Schaden, aber becherst, stirbst du. Und schon kommst du ganz oben raus wieder und kannst dann fliegen wieder. Das ist ein Wahnsinn. Das ist echt super. Ich weiß nicht, wie schnell sich das abnutzen wird, aber die zwei, dreimal, wo es passiert ist, war es toll.
Aber es hat keinen Effekt aufs Spiel, oder? Die Raketenexplosion ja auch nicht. Das ist nur.
Ja,
das
hat wenn du in der Nähe bist, stirbst du schon. Oder? Und wenn du zum Beispiel in der Luft mit dem Hubschrauber in der Nähe unterwegs bist, ist es natürlich sehr schlecht, wenn ein Tornado kommt, weil du einfach nicht mehr gut fliegen kannst. Also so wirkt es schon aus.
Okay. Mir ist irgendwie vorgekommen, und das habe ich geil gefunden, es ist irgendwie so, als würde man mit 100 Leuten zusammen GTA 4 spielen oder GTA 5 spielen. Es ist so eine Art, es hat schon so ein Open-World-Feeling fast schon bis jetzt.
Es ist aber auch sogar ein bisschen Kritikpunkt gewesen. So, da sind halt irgendwie vier Punkte, wo sich alles konzentriert hat. Und zwischen den Punkten war nicht viel los, aber bei den Punkten ist halt immer Vollgas-Chaos gewesen. Und Explosionen und Jets, die abstürzen.
Ja. Mir ist halt aufgefallen, dass so, da wo ich gespielt habe, da war es halt manchmal so, unter anderem auch ich habe unter anderem auch so gespielt, dass ein paar von meinem Team, die haben gar nicht am Spiel teilgenommen, sondern die haben einfach irgendwo in der Bumper einen Lazi gemacht, also mit Autos rumgefahren oder haben irgendwie Granaten in die Luft geschmissen. Oder
ja, was, haben viele halt so wollen einfach testen. Ja, ja, zum Beispiel, was jetzt wieder in der Beta war, es auf jeden Fall so, Explosionen haben immer so Krater im Boden gemacht oder das Terrain verändert. Und das war hochgedreht, sage ich mal. Also teilweise war keine gerade Fläche mehr am Boden. Wenn da viele Hubschrauber drüber fliegen und rein Raketen reinschießen, also da gleich mal Hügellandschaft war dann da.
Naja.
Das gut funktioniert halt noch.
Ich freue mich schon sehr drauf. Hab's natürlich, hab was gemacht, was man nicht machen soll. Hab's vorbestellt, weil ich nicht gewusst habe, dass man die Beta dann mit dem Game Pass früher spielen kann.
Also ich werde die 10 Stunden nutzen. Und ja, falls dann irgendwie viele Bugs noch drin sind, erwarte ich vielleicht einen Monat und kauf's dann, aber ich werde es jetzt nicht vorbestellen, deswegen.
Freue mich aber schon auf alle Fälle, weil man kann ja, du wirst auf PC spielen,
genau,
oder?
Genau, ich werde es am PC kaufen und Crossplay über nur aber die neue Xbox und die neue PlayStation können wir mit PC zusammen spielen.
Genau, und das machen wir. Da werde ich dann auf genau, das machen wir, da freue ich mich schon. Ich freue mich ja immer sehr, wie der Marco weiß das. Der Marco weiß das leider zu Genüge, wie sehr ich mir viele Spiele freuen kann. Mhm.
Die teilweise Jahre noch ausständig sind, bis sie kommen.
Und eben, da werde ich dann auf meinem hohen Elfenbein, auf meinem Elfenbein Netflix, Xbox-Turm sitzen.
4K. Ja. 4K Elfenbeinturm. Ja, ich glaube, das ist ja schon
so bei Battlefield.
Wobei heute ist der dritte Modus gezeigt worden. Es hat ja 3 Modi, hat das Spiel. Also der erste, der war die Beta, das war so das typische Punkte einnehmen und mit allem möglichen All-Out-War heißt es, mit Panzer und Flugzeuge. Und dann gibt es einen Portal-Modus, wo du dir selber, sag ich mal, das Spiel konfigurieren kannst, wie du willst. Und aber auch von, ich glaube, beim Start ist es Battlefield 3 und Battlefield 1942 Features hat es dabei. Also alle Waffen aus den Spielen plus die Soldaten und die Fahrzeuge. Und da kannst du, sag ich mal, selber das so zusammenschnipseln, wie du willst und sagen, okay. Du könntest, glaube ich, sogar allein spielen, wenn du magst. Also ich allein gegen nur Computergegner, aber ich habe moderne Waffen und die anderen haben die Zweite Weltkriegswaffen. Also das, wenn es so funktioniert, wie sie es im Trailer erklärt haben oder geschrieben haben, dann könnte es ziemlich komplex und mächtig sein und gut auch. Und dann haben sie den dritten Modus heute gezeigt, der heißt Hazard Zone. Da geht es darum, dass man zu viert auf den bestehenden Karten, die, glaube ich, beim Hauptspiel dabei sind, da geht es darum, dass du, ich glaube, maximal mit 32 Leuten, wenn man das durch 4 teilt, ja, da kommt eine Zahl raus. 8, 4, oder?
8,
ja. Also 8 Teams sind da, die dann so einen abgestürzten Satelliten, da müssen sie hinkommen und so Festplatte klauen und dann abhauen wieder. Und da sind auch Computergegner noch auf der Map und da geht es darum, halt der Erste zu sein, da bei dem Satelliten das klauen und abhauen. Was erinnert ein bisschen an Hunt Showdown und ist der dritte Modus, was jetzt da gezeigt worden ist.
Okay. Ist jetzt vielleicht schon ein bisschen vorbei, das Thema, aber gibt es Battle Royale auch?
Nein.
Oder ist das geplant?
Das soll gibt's das nicht ersetzen oder so ähnlich sein wie Battle Royale. Es gibt keinen eigenen Battle Royale-Modus, nein.
Okay, weil wir haben ja bis vor ein paar Monaten haben wir ja halbwegs regelmäßig noch Warzone gespielt. Ja. Hat dann aber irgendwie gleichzeitig bei alle irgendwie war die Lust dann weg, glaube ich. Gell?
Ja, es hat sich aber auch wenig verändert, muss ich sagen, das Spiel, oder? Warzone. Man hat zwar immer wieder neue Charaktere und so gekriegt und ab und zu Waffen. Und einmal ist die Map komplett irgendwie, hat die Ära geändert von der Zeit, wo es spielt. Glaube ich einmal, jetzt spielt es in die 80er gerade noch oder spielt es noch? Ich weiß gar nicht.
Ja, ich weiß
auch nicht. Und ich glaube, im neuen Spiel ändert sich dann auf diese alternative Zweite Weltkriegsgeschichte, was das neue Spiel jetzt hat. Aber die Map selber hat sich jetzt kaum verändert. Du hast immer gleich gespielt, hat das Spiel, oder?
Ja, muss ich ja dazu sagen, das ist doch generell nicht, das ist jetzt kein Problem mit Battle Royale-Spielen, aber es ist sowas, ich habe es ja nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Ich habe mir zeitlang immer gedacht, wann bringen sie eine neue Map wäre geil, aber in Wirklichkeit, ja, es braucht es fast gar nicht, weil es ist eh die Hetz, die man mit den Kollegen hat, sage ich ja, jetzt mal.
Das stimmt.
Mir würde nie,
sie haben, also man muss sagen, nicht einfallen. Sie haben coole Modi so ab und zu zwischendrin gehabt. Da, wo man so einen Zombie spielen hat können, der so weit springen hat können und ja, so. Also das, genau, das war immer cool. Aber ich hätte mir vielleicht auch gewünscht, dass vielleicht bei der Hauptmap, ja okay, einmal war das Stadion zu und dann war es offen, dass mehr von den Sachen gewesen wäre.
Ja, mir würde jetzt nicht einfallen, das alleine zu spielen. Mit vier anderen Leuten.
Ja, alleine will ich das auch nicht spielen.
Nein, es war halt immer, wir haben das zu dritt immer, also meistens zu dritt gespielt, mit noch einem Kumpel von uns und wir haben halt wirklich, da war halt einfach immer so die Hetz, die man sich halt selber mit dem Ding macht. So.
Ja.
Aber ein bisschen vorbei ist das für mich jetzt schon, das Thema Battle Royale, muss ich sagen. Also vor allem, ja, wenn wir jetzt den Story-Modus für Gears gespielt haben, bin ich schon draufgekommen, ah, das macht schon ein guter Story-Modus. Ja, guter Coop-Story-Modus, das kann schon was, ja.
Ja,
gut, aber ich glaub, hast du noch was zu Battlefield?
Nein, Battlefield, glaube ich, ist jetzt somit abgeschlossen. Ja.
Ich habe nämlich wieder was Serienmäßiges und zwar habe ich angeschaut, jetzt weiß ich nicht,
willst was
ich
geben?
Noch zwei,
weiß ich schon.
Ich habe zwei Serien. Doch, du weißt es, glaube ich, schon. Und zwar habe ich die erste Folge Midnight Mass geschaut auf Netflix.
Da hast du was erzählt, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was das war.
Midnight Mass ist eine Horror-Mystery-Serie auf Netflix, ist seit dem 24. September heraus, vom Mike Flanagan, der The Haunting of Hill House auch gemacht hat, was ja ein ziemlicher Erfolg war, glaube ich. Kenn ich nicht. Ja, aber vor 2-3 Jahren, oder? Ist noch gar nicht so lange her, schon einmal so eine Horror-Serie auf Netflix, die schon ein bisschen Erfolg war. Ja, und Midnight Mass bin ich aufmerksam worden drauf, weil ich gesehen habe, dass die bei IGN ziemlich gute Kritiken gekriegt haben, nämlich eine satte 10, was ich so,
wow,
was ich sehr beeindruckend gefunden habe.
Ja, von 10,
okay. Ja, 10. Und ein ziemlich geiles Serienplakat, sage ich jetzt einmal. Also Cover, gibt es ja bei Online-Sachen nicht mehr.
Cool. Schreib es mal für die, was das Video nicht sehen. Also niemand sieht.
Nein, das ist kein Video, das ist ein Poster. Das ist so eine Mischung
ich aus... Ich wollte damit sagen, es ist ein Audio-Podcast.
Ja.
Also.
Kurz vergessen. Kurz vergessen, weil wir uns da im Video sehen. Ja.
Sollen wir das mal wo raufladen, besser nicht, gell?
Besser nicht. Ja. Also ich sitze da zuerst im Morgenmantel, jetzt nur noch im T-Shirt. Mhm.
Ich habe die Kamera so von unten, weil ich habe keine eigene Kamera, ich muss das Handy immer verwenden. Das filmt mich so von unten, also das ist ziemlich doppelkinnlastig, da das Bild. Also ich verstecke mich hinter dem Mikrofon. Ja,
ziemlich mikrofonlastig. Mhm. Ja, geiles Poster, nämlich so eine Mischung, so schaut so vom Style her, erinnert es ein bisschen an die alten gezeichneten 80er-Film-Poster. Also die verschiedenen Charaktere sind die sind als Köpfe eingezeichnet. Ich will es jetzt nicht mit Star Wars oder Indiana Jones vergleichen, aber es hat ein bisschen was von dem Look. Und halt so orange-blau, orange-blau Spiel.
Schmeckt die Haselnuss? Nein, wie? Sorry. Schwarz-blau nicht die Haselnuss.
Die Farben, die so gut miteinander funktionieren, oder? Orange und blau? Ist
das
so?
Ja, das ist so ein Kino-Ding, ja, weiß ich.
Einfach so. Ja, ja, habe ich angeschaut. Erst die Folge. Ist sehr Stephen King-ig, spielt auf so einer kleinen amerikanischen Insel, die ein bisschen vom Festland entfernt ist, wo früher so sehr lebhafte Gemeinde war, mit einigen hundert, sagen sie, Einwohnern, jetzt nur noch wenige Dutzende. So ein Fischereidorf, ein kleines. Und man sieht ganz am Anfang, dass der wahrscheinlich Hauptdarsteller im betrunkenen Zustand eine Teenagerin umbringt mit einem Autounfall, also Drunk Driving, kommt dafür ins Gefängnis, 4 Jahre, und wird seitdem für so, ich sage jetzt mal, Albträume geplagt, weil er den Tod von der Teenagerin direkt, also mitgekriegt hat am Straßenrand, er hat gesehen, wie sie stirbt und das kriegt die Bilder immer aus dem Kopf. Der kommt nach seinem Gefängnisaufenthalt zurück auf die kleine Insel. Er war vorher in Chicago und mit ihm kommt, ich sage jetzt mal, junger, gut aussehender Pfarrer ins Dorf, der einen alten Pfarrer ersetzt, der sich bei einer Pilgerfahrt verletzt hat. Und dann fangen so mysteriöse, übernatürliche Problemchen an auf der kleinen Inselgemeinde. Überzeugt sehr, finde ich, durch den Look und das Gefühl, das die Musik erzeugt in der Serie. Es ist sehr ansprechend, es ist so comichaft übertrieben fast schon. Es ist so eine typische kleine Stephen King Gemeinde, also es ist nicht von Stephen King, aber es ist eine typische kleine Stephen King Gemeinde, die angelehnt an die kleinen Dörfer.
In Maine.
Und ja, so ein bisschen, es wirkt schon sehr so. Alle sind zufrieden, jeder kennt sich, jeder geht in die Kirche am Sonntag. Es gibt so die ich glaube, sie ist die, wie sagt man, nicht Diakon, sondern so einen weiblichen Dekan, also so ein Mess, so
Messhelferin,
Messhelferin, die extrem fanat, also die wird schon, man sieht es vom ersten Moment an, die wird so richtig als fundamentalistische Katholikin eingeführt, die halt so sehr sehr gläubig und sehr streng ist. Und ja, und das fängt halt so ein bisschen an alle Enden, so, wenn man da so ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann kommt halt so ein bisschen was Fauliges zum Vorschein unter der Fassade, unter der schönen Dorffassade. Und das ist sehr ansprechend, muss ich sagen. Es ist, macht Spaß, das zu schauen. Die Musik ist super. Es ist eine sehr langsame Serie mit sehr vielen One-Shots. Also da passieren so fünf, also jede Folge dauert eine Stunde ungefähr, da passieren schon so 5 Minuten lange One-Shots, wo nur geredet wird. Also
okay.
Man sieht einfach einmal so, 5 Minuten reicht wahrscheinlich gar nicht, man sieht zum Beispiel so einen Spaziergang zwischen zwei Protagonisten, die einfach nur gehen. Die gehen 10 Minuten, die Kamera geht vor ihnen her und sie unterhalten sich über ihr Leben, was passiert ist in ihrem Leben. Die haben sich als Kinder gekannt auf der Insel, sind dann beide weg in große Städte und sind halt jetzt wieder da. Und es ist schon sehr langsam, also das ist mittlerweile nicht mehr bekannte Langsamkeit, die in so einer Serie ist, dass man sich einfach 10 Minuten Zeit nimmt und ein komplettes Gespräch mit allen wichtigen, aber auch allen unwichtigen Sachen, die halt leid so reden, wenn sie zusammen von der Kirche heimgehen. Es ist aber schon ganz cool, also man kommt sehr rein, also man fühlt sich so in die Leute ein. Und die Musik, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, die gibt dem Ganzen so das Gefühl, wie ich habe ganz am Anfang, in einem von den ersten Podcasts, habe ich über Midsommar geredet. Ein Horrorfilm, der komplett bei Tag in Schweden spielt, der auch sehr anders ist, was so das Feeling angeht. Und es gibt dem Ganzen so ein leichtes, die Musik gibt dem Ganzen so ein leichtes Midsommar-Gefühl. Meist einmal in der ersten Folge schon sieht man meist quasi bei der Messe, man sieht, wie der Pfarrer quasi die Wandlung macht und das ganze Messgeschehen und so. Es hat mit sehr viel Zeit, lässt sich auch sehr viel Zeit. Und es ist fast schon ein bisschen meditativ, das anschauen. Aber es ist eine coole Serie, glaube ich. Bin jetzt auf alle Fälle da auch gehuckt und werde es auch weiterschauen.
Ja, das ist ja toll. Midnight Mass. Ah, Mess von ja, genau. Messe, jetzt verstehe ich.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Jetzt hat es ein bisschen mehr Sinn. Ist das aber nicht auch auf Apple Plus? Das ist
auf Netflix. Netflix,
hast du schon gesagt, glaube ich, gell?
Genau, ist auf Netflix und ist, glaube ich, komplett da gekommen im Paket. Und es ist als Miniserie, es steht drin als Miniserie, also ich bin mir nicht sicher, ob da noch was kommt danach, aber ich glaube, das ist beendet, weil Miniserie lässt darauf hin, wenn das schon da steht, glaube ich, deutet das darauf hin, dass es mit dem dann fertig ist. Aber wer weiß. Keine Ahnung.
Gut, dann hätte ich noch ein Spiel. Ich hätte eigentlich 2 Spiele, aber da der Michi nicht da ist, reden wir nicht über Marvel's Avengers, oder? Das jetzt vor einer Woche oder 2 Wochen, glaube ich, in Game Pass gekommen ist. Habe ich ein bisschen gespielt.
Das wäre gemein.
Aber da reden wir mit Michi, wenn der Michi wieder da ist.
Ja, genau.
Und das andere Spiel, wo ich schon ja, auch ein paar Stunden am PC investiert habe, ist MechWarrior 5. Ja. Das ist, glaube ich,
für Moment. Sorry, dass ich dich jetzt so unterbrich. Aber lass mich gleich ein bisschen was fragen jetzt dazu. Mhm. Ich habe nur den Namen gehört. MechWarrior 5. Hammername.
Mhm.
Bin jetzt schon gehuckt. So. Ist das Spiel alt oder neu?
Es ist schon ein bisschen älter am PC. Ich glaube, gibt es schon seit einem Jahr. Jetzt ist aber, glaube ich, gerade erst kürzlich das zweite DLC rausgekommen. Und mit dem zweiten DLC ist es jetzt auch gleichzeitig, glaube ich, für PlayStation gekommen. Für Xbox gibt es schon ein paar Monate.
Ah, okay.
Ja. Hat da Crossplay, glaube ich, und ist ein Co-op-Spiel eigentlich. Aber das Coole ist, dass man jede Mission, die was man eigentlich allein spielt, da kann jederzeit einer einsteigen von deinen Kollegen und dann so ein Mech mit übernehmen. Und jetzt fragen sich die Leute, was Mech? Ja, da gibt es ja das? So ein Universum, das MechWarrior-Universum, wo halt so riesige Bipedal, sagt man, weil sie halt einfach zwei Füße haben, so riesige Roboter gegeneinander kämpfen, die halt immer von der Untertitel vom Spiel heißt MechWarrior 5 Mercenaries. Du bist also so ein, wie heißt es auf Deutsch, Mercenary, Söldner. Und ja, du wirst für alles Mögliche angeheuert. Und das Spiel ist eigentlich ziemlich simpel von der Steuerung und so, aber es wird saukomplex, weil du deine ganzen Mechs ausrüsten kannst, wie du willst. Also wie du willst jetzt in Anführungszeichen, weil die können nur eine gewisse Tonnenlast tragen. Aber, und die sind auch so vorkonfiguriert, dass das ungefähr okay ist. Aber du könntest theoretisch alles rausschmeißen und ich mache 10 Laser rauf und ich muss da irgendwie so Heatsinks, also so Wärmeableitdinger noch einbauen, weil ich sonst kann ich nur einmal schießen und überhitzt und bin kurz außer Gefecht. Und das,
deswegen sind doch Videospiele so geil, oder?
Ja, und das Coole ist, also ausgelegt ist es, dass du hast immer 4 Leute, also Alliance heißt es. Das sind einfach 4 Mechs, zusammen hast du Alliance, glaube ich. Ich bin jetzt in dem Universum von MechWarrior nicht so drinnen, aber das gibt es schon lange, es ist ja schon der 5. Teil. Und das Universum, glaube ich, hat als Tabletop vielleicht angefangen, vielleicht auch nicht. Aber es gibt schon lange. Und es ist ein ziemliches Open-World-Game, aber Open-World jetzt nicht verwechseln mit ich fliege da irgendwo hin, also es spielt im Universum und ich fliege von Planet zu Planet eigentlich und mache da Missionen. Und finde immer bessere Mechs, gegen die ich kämpfen muss. Also ich zerstöre die und kann die teilweise dann am Ende von der Mission kann ich die mitnehmen, sind dann kaputt, muss sie reparieren. Und im MechWarrior-Universum, glaube ich, gibt es halt so 100 verschiedene Mech-Varianten. Und ich glaube, das sind so ziemlich alle halt in dem Spiel drinnen. Und es gibt da so ein ziemlich, vielleicht hat es wer früher PC-Spiele gespielt, halt MechWarrior 2, das war so ein markanter Mech am Cover, der ausgeschaut hat wie irgendwie so ein Schiffrumpf, wie so ein Cockpit und halt hatte die Füße dran, so ähnlich hat es ausgeschaut. Falls das wer kennt noch, vielleicht posten wir auf Instagram einfach mal so ein MechWarrior-Bild. Dass die Leute wissen, was das ist.
Kurze Frage, es hat doch mal für die es gibt ja mehrere so Spiele, die ja mit so Läufern, sage ich jetzt mal auf Deutsch, mit so Mechs funktionieren. Es hat doch für die ganz erste Xbox ein Spiel gegeben, wo man so ein riesen Cockpit dazu gekriegt hat.
Ja, ein Controller, so ein Schwan. Und ich habe sogar schon mal nachgeschaut, weil Kollegen auch gefragt haben, was war das für ein Spiel? Steel Battalion, so.
Steel Battalion, ja. Genau.
Und da war ein Controller das dabei. Das ist nicht mit dem Universum verbunden, das ist ganz was anderes.
Ah, okay.
Aber es hat die anderen alten Spiele auf voll vielen Plattformen und ja, meistens PC, aber es hat halt viele Varianten von dem Spiel gegeben.
Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal auf das Steel Battalion zurück muss, weil du sagst, Controller, ich habe das Ding vor kurzem gesehen, weil ein Kumpel von uns, der Thomas Schöntaler, der betreibt einen ich sage jetzt einmal, also so ein Retro-Videospielhandel und Glacier Games, sage ich gleich dazu.
Werbung? Keine Werbung, doch Werbung.
Doch, ja, ist gratis. Ja, und der hat so ein Ding. Bei sich in der Firma. Und Controller trifft es nicht ganz. Das ist tatsächlich ein Cockpit. Also du kannst das wirklich aufbauen.
Das ja, das ist so, wenn man sich vorstellt, okay, du hast eine Tastatur, die ist doppelt so lang, sage ich mal, aber dann noch in drei Teile und geht ums Eck so.
Ja, so
und
links dann gehen so Sachen rauf. Genau. Ja, und man hat so richtig, man musste dann 5, 6 so Schalter umlegen und so, man hat richtig so eine Gangschaltung und ja. Das ist schon ziemlich krass, wenn man das sieht. Ja, wie man mit dem dann spielt. Also ich habe nie gesehen, wie mit dem gespielt wird. Das ist, glaube ich, ziemlich ein Aufwand, das ja. Da haben wir überhaupt aufzubauen.
Ja, und das Lustige ist, es gibt ja einen Nachfolger von dem Spiel, Steel Battalion. Weißt du, was das für einen Zeichen Controller hat auch? Na? Gar keinen. Das war ein Kinect-Spiel. Das hat man nur mit dem Körper gespielt.
Ah ja, stimmt.
Und das war ziemlich
genau.
Schlecht, wenn ich mich so richtig erinnere.
Ja, jetzt kann ich mich erinnern. Hey, das
ja.
Weil ja, eigentlich, das sind ja genau die Spiele, die ja für VR eigentlich extrem gut funktionieren.
Genau, wenn du im Cockpit hockst und so, ja, das funktioniert ja. Super.
Nicht ja. Schlecht. Ich habe schon länger, also ich habe irgendwie gedacht, wo du jetzt erzählt hast, habe ich als erstes an Pacific Rim denken müssen und dann an Neo Genesis Evangelium, wo sie arm so.
Ja, Riesenroboter, aber anders ist, dass die halt Arme haben. Also schon, die anderen haben zwar auch Arme, aber das sind halt einfach nur Kanonen drauf montiert. Und du kannst zwar boxen manchmal, aber es ist, ja. Es fühlt sich so an, halt so, ja, das ist die Weiterentwicklung von einem Panzer. Der statt Ketten hat der jetzt Füße. So. Das ist okay. Einfach geil. Und es ist aber ziemlich simpel, das Spielprinzip, so du kämpfst zwar gegen andere Mechs und manchmal hast du die Mission, verteidig die Stadt oder sogar zerstör die Stadt. Und das haben sie ziemlich cool gemacht, dass man einfach voll viel hinmachen kann. Du gehst mit deinem riesen Mech, laufst zuerst durch den Wald und die ganzen Bäume fallen um, weil du durchläufst. Und dann schießt du mit deinen Raketen aus der Entfernung mal so in ein Hochhaus rein und die Fassade bricht runter. Das haben sie ziemlich geil gemacht alles, muss ich sagen, was man, wie man es zerstören kann und so. Das ist echt ein cooles Game.
Ja, das ist aber auch etwas, was man Koop spielen muss fast, oder?
Man kann schon allein irgendwie so spielen, es macht weniger Spaß, deine Computerkollegen sind jetzt nicht die klügsten, aber sobald du 2 oder 3 Leute hast zusammen, hey, macht das sehr viel Spaß.
Ja, das glaube ich, ja. Das ist, glaube ich, eins von den Spielen, wo man, also ehrlich gesagt, das wäre jetzt eins von den Spielen, wo ich sage, weiß nicht, ob mich das interessiert, aber ich kann mir richtig gut vorstellen, wenn man da mal drin ist, dann, dass man das voll taugt. Ja.
Das ist das, du merkst einfach mit dem Spielverlauf, wie viel mächtiger du wirst. Und du musst dann natürlich auch Geld einnehmen durch die Mission, das brauchst du dann zum Reparieren. Und dann, du fängst dann an, halt so, ja, das sind die 20 Tonnen Mechs und dann später hast du deine 80 Tonnen Mechs, die halt irgendwie 3-mal so groß sein und die kannst du im Hangar reingehen und kannst nebeneinander, kannst die stehen, kannst die mit so einem Muster ansprayen, wie es dir gefällt. Das ist echt, die haben viel richtig gemacht in dem Spiel. Es ist, glaube ich, ziemlich untergegangen. Am PC, aber es ist, ich sage jetzt nicht Guilty Pleasure, aber es ist einfach, es ist simpel, aber cool. Ich weiß nicht, wer EDF gespielt hat, Earth Defense Force, das ist auch so ein Spiel. Wenn man sieht, das erste Mal damit gegen...
Mit die riesen Insekten,
ja, genau,
oder?
Wenn man zum ersten Mal sieht, dann, ja. Was ist das für Schrott? So, und dann fängt man an spielen, dann so, oh, ich habe neue Waffen gekriegt, oh, ich bin stärker und ja, es ist... So mit so, ah, noch eine Mission, so irgendwie so ein Gefühl hat man immer. Ah, jetzt habe ich den besseren Mac, ah, ich habe eine bessere Ausrüstung. Das ist total motivierend, voll gut.
Aber Earth Defense Force gibt es auch nur auf dem PC, oder?
Nein, nein, das ist sogar lange nur konsolenexklusiv gewesen, PlayStation.
Ernsthaft?
Ah, und okay. Und jetzt erst seit Teil 4, glaube ich, gibt es das erst am PC. Teil 5 ist schon heraus und Teil 6, auf den freue ich mich schon sehr, muss ich sagen, ist aber jetzt leider verschoben worden auf nächstes Jahr.
Freust du dich da drauf?
Da freue ich mich
sehr
drauf. Auf
ein Spiel, das nächstes Jahr kommt. Das kommt aber erst nächstes Jahr, Marco.
Ja, ich hätte mich gefreut, wenn es das Jahr kommen wäre. Aber das ist eins der wenigen Sachen...
Ich freue dich nicht so viel.
Auf die ich mich freue.
So, weil willkommen in meiner Welt. Ich freue mich auf so viele Sachen, die erst in...
10 Jahren, wenn du heiratest.
Liste auf Sachen, auf die ich mich freue. Dying Light zum Beispiel. Verschoben
ja,
auf
ich
mein, 2020.
Ich freue mich schon auch. Aber wenn ich mit dir zusammen Mittagessen bin, dann zeige ich das natürlich nicht. Da halte ich mich zurück, nicht, dass die Passanten denken, ich bin ein Wahnsinniger.
So, jetzt habe ich eine gute Überleitung. Oder willst du noch was
nein,
zu die
MechWarrior ist sagen? Mein Geheimtipp, wenn man 3 Leute hat, die das auch spielen wollen. Oder zwei.
Ben, auf was ich mich auch freuen würde.
Moment. Wer? Ich glaube, das ist sogar im Game Pass auf Xbox. MechWarrior.
Ernsthaft?
Könnte sein, ja.
Dann werde ich mal einen Shot geben. Können wir mal probieren, oder?
Das müsste gehen, dass du wieder zusammenspielst, ja.
Cool, sehr gut. Ja, das machen wir mal. Ja. Ausgemacht.
Ja,
mal einen Screenshot posten dann. Ja, jetzt gibt es keine Überleitung. Was mich freuen würde, wenn das auch ausgemacht wäre, wäre Gremlins 3.
Was? So, ein Film?
Dieses, ja, ich bin ein riesen Gremlins-Fan. Marco und Michi wissen es eh, aber auch schon mehrere Sachen gepostet auf unserer Instagram-Seite. Auf
der vielleicht besten Instagram-Seite zum besten Podcast, zum ersten, einzigen besten Podcast. Die erste, einzig Richtig beste weiß. Instagram-Seite. Popkultur-Beichtstuhl, falls wir es noch nicht gesagt haben. Auf Instagram.
Ja. Genau. Ja, jetzt habe ich fast vergessen, um was gegangen wäre.
Gremlins.
Ja, ich habe da Gremlins-Inhalte gepostet, weil ich ein riesen Gremlins-Fan bin. Ist übrigens einer von den Filmen, die ich als Kind von meinem Vater ausgeliehen gekriegt habe. Im ersten Teil noch auf ORF gesehen. Der war noch ein bisschen, kann ich mich erinnern, ein bisschen horrormäßiger. Da gibt es ein bisschen Splatter, weil die Gremlins
in
der Mikrowelle platzen. Ein bisschen düsterer, ja. Die Omis werden aus dem Fenster geschossen mit manipulierten Treppenlift und so.
Lustig, also ich meine, ist traurig, aber lustig.
Und dann Gremlins 2 vom Vater ausgeliehen kriegt und damn, Gremlins 2 ist ein geiler Film.
Der ist gut. Der ist ein bisschen Horror, so ein bisschen selbst verarschen, so ein bisschen selbst oder das Genre. Es ist, ja, Horror kann man ist kaum beschreiben. Lieb, Horror ist, ja. Es gibt für mich eine fiese Spinne vor. Also,
ach so, ja, stimmt. Stimmt, richtig. Das Spinnen-Gremlin ist sehr fies, stimmt. Ja.
Aber es ist, er verarscht den ersten Teil teilweise so. Ist cool.
Ja, und vor allem hat Gremlins 2 einen Meta-Humor gehabt, das, glaube ich, auch noch aus den 80er Jahren. Und er hat einen Meta-Humor gehabt, den man jahrzehntelang danach nicht mehr gesehen hat, glaube ich, oder? Also,
ja, da waren das so Werbeclips gehabt haben, eigene, oder? So, wir unterbrechen das Programm und die Gremlins machen Werbung, oder es gibt eine normale Werbung und die Gremlins zerstören die Werbung, oder irgendwie so.
Ja, genau. Oder die Gremlins machen die Filmanlage im Kino kaputt.
Ja.
Also da gibt es so, das hat man natürlich, dass die Rolle hinweg, genau, hat man im Fernsehen natürlich nicht mehr verstanden, aber wenn man den im Kino gewesen wäre, dann wäre das ja natürlich extrem lustig, sowas. Ja, und ich bin ein riesen Gremlins-Fan und bin daheim gehockt mit meinem Gremlins-Fandom und haben mir gedacht, hey, was ist eigentlich mit Gremlins? Warum gibt es da keinen weiteren Teil? Das wird doch alles geremaked jetzt in letzter Zeit oder zumindest neu aufgesetzt. Was ist mit Gremlins? Jetzt die Frage an die, ich habe es dich schon gefragt, aber jetzt frage ich dich im Podcast nochmal.
Warum ist da nichts?
Würde dir das taugen?
Also mir würde es schon gefallen. Und du hast mich gefragt, warum ist da, wieso kommt da nichts? Und dann habe ich nur einfach philosophiert und gefragt, ja, woran könnte es liegen? Ich habe dann gemeint vielleicht, dass es irgendwie mit der Puppentechnik zu tun hat. Vielleicht ist da Jim Henson irgendwo involviert und deswegen gibt es irgendwie die Rechte für die Gremlins nicht mehr. Aber du hast ja wahrscheinlich recherchiert. Und rausgefunden, warum es nichts mehr gibt, oder?
Genau, ich habe ein bisschen recherchiert und bin da einfach auf etwas Seltsames gekommen. Nämlich das Drehbuch vom ersten Teil hat der Chris Columbus geschrieben.
Was der was
hat Kevin allein zu Hause. Nein, jetzt pass auf. Ja, fast. Er ist fast so berühmt. Chris Columbus sagt uns, hat mir natürlich auch nichts gesagt, weil man natürlich die Writer nicht kennt, aber der hat geschrieben, Kevin allein zu Hause. Er hat Regie geführt, glaube ich sogar. Kevin Allein in New York, Miss Doubtfire und die hat Regie geführt bei den ersten beiden Harry Potter Filmen. Also schon eher so, sagen wir mal, ein bisschen Schwergewicht, was das Filmemachen angeht. So, und der hat laut einer News von Kino.de, die News ist vom November 2020, hat er gesagt, tja, er hätte ein Drehbuch für Gremlins 3 fertig geschrieben, er wäre bereit.
Okay. Ja, hast du ihn gleich angerufen, ja, oder was war?
Ich habe ihn angerufen und gesagt, hey Chris, Was ist los?
Musst du gerade irgendeinen Kontinent entdecken? Ja, nein, mach mal einen Film.
Ich habe da 20 Euro, leg los.
Ja, dann.
Na, also anscheinend ist es so, dass der einstige Macher von den Gremlins schon bereit wäre für einen neuen Teil. Übrigens, was ich nur recherchiert habe, Buch geschrieben hat der Chris Columbus, Regie geführt hat bei 1 und 2, damals der Joe Dante, der hat gemacht, und jetzt wirst du gleich den Humor erkennen, der hat gemacht Meine teuflischen Nachbarn.
Oh, ja.
Und das ist ja auch ein ziemlicher,
das ist ein Banger-Film, ziemlicher
Klassiker. Ja, finde ich. Der ist echt mit einem von den beiden Corys, mit dem, den er lebt.
Ja.
Und mit dem
Tom Hanks. Wir haben ja darüber geredet, sogar mal kurz für den Film. Beim Zitate-Raten.
Das ist, genau, der hat, der Regisseur, der teuflische Nachbarn gemacht hat, hat da Gremlins gemacht. Ja, und so richtig schlau worden bin ich in meiner Recherche nicht, warum der dritte Teil nicht einfach passiert. Weil, ich sage jetzt, der Chris Columbus ist ja schon, ich sage jetzt mal,
was kommt jetzt?
Das ist ja kein
Jungspund mehr, oder was willst du mir
jetzt
sagen?
Nein, der hat jetzt ja, der hat ja super Filme
gemacht.
Ach so,
gemacht. Also, das ist ja kein, da wird es ja wohl Abnehmer geben für das Skript.
Ja, genau. Wenn jetzt so jemand, der eben die Caroline zu Hause ist, ja eine Riesennummer, Mr. Doubtfire war, glaube ich, ein Riesenerfolg. Harry Potter, das braucht man gar nicht drüber reden. Also wenn so jemand sagt, ey, ich habe das Drehbuch für Gremlins 3 fertig, warum passiert da nichts? Ja, ich wäre natürlich super begeistert, wäre sofort dabei.
Aber wie macht man den Film heutzutage? Macht man auch wieder so wie im zweiten Teil oder geht man da so zurück zum ersten?
Auf kino.de hat er selber auch drüber geredet und er hat gemeint, er würde sich auf Puppen verlassen wieder.
Ja, das schon, aber macht man wieder so einen Meta-Film wie im zweiten, das er auch irgendwie selber verarscht, oder so ein bisschen was Ernsthafteres wie im ersten?
Anscheinend ist es ein bisschen ernsthafter gehalten. Er möchte zurück zum quasi Creature-Horror.
Ah, okay.
Was das aber nicht ausschließt, dass er wieder so ein, weil davon leben die Gremlins ja ein bisschen. Die waren ja im ersten Teil ja auch schon, es ist ja im ersten Teil, hat es ja auch schon so viele popkulturelle Referenzen gegeben, also den Bunker-Gremlin gegeben. Und
das stimmt schon, ja.
Ja, also das schließt sich ja nicht aus.
Und,
aber ich würde mich so davon freuen. Hey.
Ja. War Gremlins einer von den ersten von diesen kleinen Monster-Ding, Critters gibt es ja, was ziemlich ähnlich ist, die so irgendwie, Gremlins ist erfolgreich, wir machen was Eigenes, so. War Gremlins der erste Gremlins von denen?
Weiß ich nicht, Gremlins ist von 84, ich google das schnell, Critters, kleine Monster hat der geheißen, gell?
Ich weiß, irgendwann hat er mal der Leonardo DiCaprio mitgespielt, oder? In irgendeinem Teil.
Ja, wollte ich gerade sagen, genau, stimmt. Critters ist von 86.
Ja. Aber ich glaube, da gibt es dann gar nicht so viel. Mir fallen jetzt nur die zwei ein.
Aber Critters war schon deutlich horrormäßig.
Ja,
oder?
Und da hat es ja, glaube ich, 7 Teile sogar gegeben oder 6. Oder?
Ja, die waren sicher irgendwann im All und so.
Ja, so wie Jason.
Critters im All. Ich kann mich an den Critters-Ball erinnern. Ne?
Ja.
Ich weiß aber nicht, warum. Ich glaub,
das war eine ziemlich prägende Szene. Also eher im Schlechten. So als Kind. Halb, ich weiß nicht, wie alt ich da war. So ein riesen Critterball an jemanden überrollt und dann halt nur mal das Skelett übrig bleibt. Und ziemlich blutig war das noch, das Skelett.
Ja, so ein rotes Zucken, das Skelett bewegt sich sogar noch. Ey, die Critters waren auch, also den Film habe ich eindeutig zu früh gesehen. Das war kein Filmfilm damals.
Also wenn man Gremlins noch gesehen hat und gedacht hat, ja, das ist eigentlich okay, das halte ich aus. Und dann Critters ist schon was anderes gewesen, ja.
Ja, die Critters haben super fies ausgeschaut. Einfach. Ja. Das waren ja richtig, ich meine, die Gremlins waren
solange
sie
normal waren sie ja super süß, ja.
Ja, aber die waren auch im unter Anführungszeichen Monster-Modus, dann waren sie ja jetzt nicht so grausig wie die Critters.
Ja, das stimmt. Und da hat es ja im zweiten Teil hat's jetzt lustige gegeben, so, der eine mit den Augen immer so gerollt hat und ja.
Ja, gut. Wo ich gemeint habe, das sollen Binky und Brain sein.
Ja,
Ja, da bin ich heute noch davon überzeugt. Ich werde jetzt die Hörerinnen einmal schaut sich Gremlins 2 an. Und wenn ihr zwei Gremlins seht, die euch an The Binky and the Brain erinnern,
ja, aber du hast mir so erzählt,
schreibt es.
Ey,
schreibt es.
Das haben die nachgemacht von Binky und Brain. Da war ich ja gar nicht heraus.
Das, Ja, das kann nicht gewesen sein. Wahrscheinlich war es umgekehrt.
Inspiration für Pinky und Brain, meinst du?
Es ist ja beides Warner Brothers.
Ja, also, ich weiß nicht. Da traue ich mich keine Gremlins Aussage zu treffen. Das ist mir zu heiß, das Thema.
Da kenne ich mich zu gut aus. Da bin ich zu sehr Experte. Da muss ich mir einlesen. Nein, es ist ja beides Warner Brothers. Es ist ja... es gibt ja sogar einen Bugs Bunny Cartoon, oder? Einen alten, wo er über die Gremlins redet.
Ja, aber da ist das Wort Gremlin einfach gemeint.
Ja.
Das hat dann nichts mit dem Film
so viel zu tun. Da wird so viel zu recherchieren geben, ob das überhaupt die Figur überhaupt von Warner Brothers erfunden worden ist.
Ja.
Das Einzige, was ich glaube, das habe ich das so Halbwissen, ich habe mal gelesen irgendwo, dass anscheinend im Zweiten Weltkrieg die amerikanischen Piloten gesagt haben, wenn ein Flugzeug aus irgendeinem Grund irgendeinen Fehler gehabt hat oder irgendwas nicht gegangen ist, oder wenn etwas kaputt worden ist und sie haben nicht gewusst, warum, dann haben sie gesagt, das war Gremlin.
Haha. Soll ich da noch eine andere Anekdote dazu erzählen? Wenn die Flieger zurückgekommen sind im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, und sie gesehen haben, der Flügel ist total durchlöchert. Und dann haben sie gesagt, ja, müssen wir einfach den Flügel stärker machen. Was die falsche Entscheidung war. Und irgendein kluger Mann hat denen gesagt, nein, es müsst alles andere stärker machen. Weil die kommen gar nicht mehr erst zurück, wo alles andere zerschossen worden ist. Und du verstehst, was ich meine.
Ah, okay. Ich verstehe, ja.
Das habe ich einmal gehört. Okay. Und es ist da hängen geblieben, ja.
Ja, das ist auch nicht schlecht, stimmt. Ja, die Logik ist natürlich auf den ersten Blick natürlich manchmal, ja, stimmt, aber dann.
Ich glaube, das ist, weil wir sind ja auch schon auf die magische 2-Stunden-Grenze, glaube ich, gehen wir zu oder sind drüber. Ja. Willst du noch eine Anekdote zu Gremlins erzählen? Weil sonst würde ich noch ganz kurz was erzählen, weil du gesagt hast, du hast auch aus der Videothek den Film mitgekriegt. Der Vater hat dir den Film mitgebracht und da ist mir was eingefallen.
Ja, erzähl.
Da gibt es ja manchmal einfach so Klassiker, die man durch Zufall entdeckt hat in der Videothek, oder? Bei mir fallen mir 2 Filme ein, die wir einfach gesehen haben und mitgenommen haben. Und dann waren das einfach Instant-Klassiker. Und zwar war das einmal Weekend at Bernie's, also immer Ärger mit Bernie auf Deutsch. Wenn du den kennst, den habe ich mir irgendwann einmal in der Videothek ausgeliehen und das ist sofort der Instant-Klassiker für uns waren, für so einen Freundeskreis. Mhm. Und den haben wir uns, ich weiß nicht, wie oft angeschaut. Und das ist allein wieder der Typ. Und ich habe jetzt einmal irgend so ein Review, so Horror-Review gesehen auf YouTube. Und da ist nochmal erwähnt von, da kommt der eine Schauspieler vor, der einen Bernie spielt. Wie halt er die Leiche spielt und mit den Armen so zappelt und so. Das hat sich eingebrannt bei mir. Das ist lustig. Das ist objektiv lustig.
Da haben wir sogar geredet über den Film. Was war das nochmal, wo er mitspielt?
Wer den spielt? Oder was meinst du jetzt?
Na, weil du hast gerade gesagt, ja, das spielt der Schauspieler.
Ja,
der
ich weiß nicht mehr, in welchem Horrorfilm, ja, irgendein, wahrscheinlich Freitag der 13. Film spielt er mit.
Okay.
Müssen wir jetzt über den Film, müssen wir gar nicht viel reden, weil er nicht gesehen hat. Früher wird ihn lieben, schon wahrscheinlich, weil da keine neuen Fans kriegen. Und der zweite Film, den ich zufällig entdeckt habe, ist So ein Satansbraten. Ich weiß gar nicht, wie ein Problem Child aus dem Original.
Yes, Problem Child, ja.
Und das
geil.
Ist auch sofort der Instant-Klassiker bei uns geworden. Allein die Szene, die zwar sehr grausig ist, wie sie sich alle gegenseitig anspeiben, sagt man bei uns, bei dem Karussell. Ja, das ist im Zweiten, weil da kriegt man sie vor. Da die Zweite, das böse Mädel halt, und der böse Satan, das Mädel Satansbraten, ja. Wow.
Ja.
Ja, da haben wir uns weggekaut damals.
Hey, so ein Satansbraten mit dem John Ritter, mit dem Gott hab ihn selig, John Ritter, und im Kramer, oder?
Von Im Ersten ist nur der Kramer, ja, der spielt den, wir haben ja schon mal kurz drüber geredet, über den Film mit, weil ich damals auch den Gag gemacht. Schau mal, eine Giraffe. Schau mal, eine Faust. Uff, und dann Clown an eine Haut.
Ja, stimmt.
Ja.
Wo er ankommt, wo das also die Idee hinter dem Film war die, dass, da können wir jetzt schon kurz überdrehen, oder? Weil das ist echt, die Idee hinter dem Film ist die Prämisse, dass...
Oh, Prämissenschwein, Entschuldigung.
Prämisse. Wenn jetzt jemand weiß, wo das herkommt...
Wir haben ja schon mal drüber geredet, glaube ich, oder? Nicht? dass wir das einführen wollen, oder? Für spezielle Worte. Egal, machen Sie weiter.
Egal, auf alle Fälle ist er Ehepaar und die sind kinderlos, haben einen Kinderwunsch, können keine Kinder kriegen und adoptieren dann und kriegen dann durch einen kleinen Kniff vom Leiter vom Waisenhaus kriegen sie ein ganz spezielles Kind. Und zwar eins, das ist Waisenhaus loswerden will, weil es eben ein Problem Child ist. Ein Satansbraten. Und die kriegen den dann heim und da passieren halt dann alle möglichen schlimmen Sachen, weil das halt wirklich auf die Rolle, ehrlich gesagt, ein Saufratz ist. Der eine Brieffreundschaft hat zu einem verurteilten Bankräuber und der Bankräuber eben wird gespielt vom Kramer von Seinfeld. Ich weiß gar nicht, wer in echt
Michael
heißt.
Richards.
Michael Richards, genau. Und ja, wie du sagst, ich habe den Film auch gesehen als Kind eben und ja, Instant Classic. Also ja. Kann man sich natürlich voll identifizieren mit dem Sauber. Ja.
Und ich muss sagen, da ist eine Szene, kommt davor und da denke ich mir jedes Mal, boah, jetzt nicht weinen, aber ich sage, boah, wieso schafft es der Film, dass ich da irgendwie so berührt bin? Wo dann das Kind irgendwie dann verschwunden ist und der Vater dann halt ausflippt und sagt, ja, endlich ist der Saufratz weg und dann in das Kinderzimmer geht und die Zeichnungen von dem Kind findet und alle seien total schier und Grimassen, haben die irgendwie so ganz fiese Zent und komische Augen. Nur er ist voll normal zeichnet. So mit, boah, der hat mich wirklich mögen, das Kind. So, das ist der Moment, wo er dann sagt, scheiße, er hat mich wirklich mögen. Ich muss den doch retten und so.
Ja, genau, das stimmt, das kann ich mir erinnern. Und ich kann dir ganz genau sagen, warum die das so berührt hat, weil der John Ritter ein verdammt guter Schauspieler war.
Ja, das wird stimmen.
Ja, weil der in dem Film, ich sage jetzt einmal, der Film ist jetzt kein Perle, oder? Der ist halt so cool, weil wir ihn zu einer Zeit gesehen haben, wo man solche Filme halt saugut findet und er hat einfach wirklich ein paar saugute Ideen gehabt. Aber der John Ritter war halt auch ein richtig guter Schauspieler. Der das, obwohl das so ein bisschen ein Blödelfilm ist, so, der hat doch schon ziemlich eingekränkt in die Rolle, glaube ich.
Ja, das kann man schon vorstellen, dass der hat es mehr als zwei Teile gegeben. Also er spielt in beiden Teilen, spielt der John Ritter mit, was ich weiß.
Es gibt nur neuere, ich glaube, es gibt insgesamt 4 Teile, aber die sind dann ziemlich neu, glaube ich. Ja, okay. Wo dann keiner mehr, also die sind
die ersten zwei sind ziemlich, ziemlich Zeit zeitlich nah beieinander gedreht worden, vermutlich.
Dann. Die müssen sehr zeiteinander gedreht worden sein, weil der Schauspieler, also der das Kind spielt,
schaut fast gleich aus. Ja, fast stimmt, gleich, ja.
Genau, schaut fast gleich aus. Also die müssen zumindest, also mehr als 2 Jahre können nicht vergangen sein.
Ja. Natürlich ist das Kind da rothaarig, oder? Weil, ja, muss es sein.
Ja, stimmt. Ich probiere das jetzt gerade zu googeln. Wie viele Teile das gehabt hat. Oh, der Film ist neuer, wie ich gedacht habe. Was würdest du geschätzt, von wann der Film ist, der erste Teil?
88?
Ist von 90.
90, okay.
Und der zweite ist von 91. Ja, ist genau ein Jahr später. Ja.
Selbst überrascht worden vom Erfolg, stell dir was nach, antworten.
Sofort. Und der dritte ist von 95.
Okay.
Und der vierte... Gibt's keinen. Ja.
Vierte kommt noch.
Leider. Hoffentlich nicht bei jemandem in unserer Bekanntschaft. Hoffentlich sind das alles brave Kinder.
Ja, das sind sehr brav alle. Und hochen wahrscheinlich hoffentlich auch unseren Podcast. Mit den Eltern mit, weil die sind ja sowieso unsere Freunde. Und wer das nicht hocht, ist ja, mag uns nicht wahrscheinlich. Das wäre ganz schlecht.
Oder kennt uns nicht.
Oder mag nur in Michi und hocht deswegen nicht zu.
Oder mag nur die und hofft deswegen nicht so.
Hat vielleicht deswegen die Alten nicht angehört. Übrigens, bist du jetzt der was in die Serien als einziger irgendwie so eine Folge mehr gedreht hat als alle anderen? Oder ein paar Folgen mehr?
Bin ich jetzt der Bassist?
Was?
Der Bassist? Ja, weil es gibt ja bei ganz vielen Bands ist also ja...
Was, also am längsten dabei bleibt.
Ja, da ist ja oft der Bassist... Ja. Der quasi als einziges Originalmitglied war.
Ja, ich denke immer so an eine Serie, wo halt manche Charaktere einfach eine Folge nicht mitgespielt haben, weil sie nicht krank waren oder was auch immer. Und du bist jetzt der was bei allen Folgen dabei war.
Ja, stimmt. Stimmt. Ja, das ist gut und schlecht gleichzeitig.
Ja, dann müssen wir einfach einmal ohne die was drehen.
Ja, jetzt habe ich noch was, ganz was Letztes, aber ich will das jetzt bloß noch anteasern, weil es gibt noch eine popkulturelle Sache, die mich nicht nur in den letzten zwei Wochen beschäftigt hat, sondern die mittlerweile einen ziemlich großen Teil meiner Freizeit einnimmt seit Jahren. Und zwar, der Marco, du weißt es eh, ist es Pen and Paper.
Aue Furzen, habe ich gemeint. Also Kunstfurzen natürlich, ich weiß ja keine Popkultur, also nichts Besonderes. Ja, aber Pen and Paper.
Pen and Paper, und zwar ist es jetzt bald soweit. Die Pen and Paper Season ist wieder losgegangen. Ich habe jetzt mit fast alle Gruppen wieder gespielt, weil alle durchgeimpft sind, wenn man sich wieder treffen darf. Und nächstes Wochenende, also nicht das kommende, jetzt wollen wir aufnehmen, also wenn es die Hörerinnen in die Ohrstöpsel haben, dann ist es quasi das kommende Wochenende. Mhm. Genau. Fahre ich nach Wien.
Nein.
Und leite da 4 Tage straight ein komplettes Kapitel von meinem eigenen höchstpersönlich geschriebenen Pen & Paper, Blood Fuller Tales, und moderiere da, leite das Spiel 4 Tage durchgehend. Also die Gruppe, die da spielt, die haben sich eine Airbnb-Wohnung genommen, wo ich auch wohne, und die kommen aus Köln und Regensburg und Wien und Innsbruck. Blödsinn, das sind ja nur 3.
Du aus Innsbruck.
Also einer kommt, einer kommt aus Köln, einer kommt eigentlich aus Regensburg, wohnt aber in Innsbruck, und einer kommt aus München, wohnt aber in Wien. Ja, und da spielen wir dann ununterbrochen ein komplettes Kapitel.
Ich wollte gerade sagen, ununterbrochen, da wird nicht kurz in Prater gegangen oder so. Nein, nur Pen und Paper.
Da wird gepen und Paper, da wird gezockt, gewürfelt und hoffentlich nicht gestorben. Ja, und da werde ich dann das nächste Mal berichten, wie das so abgelaufen ist. Und werde dann das nächste Mal ein bisschen im Vorgeplänkel ein bisschen mehr über
Pen und Paper. Ja, vor allem den Teil haben wir noch gar nie erwähnt. So, was halt so in die typisch 80er-Jahr-Filme immer diese Dungeons and Dragons, oder was, die spielen Dungeons and Dragons. Die sind ja vom Satan besessen wahrscheinlich. ja. Dass man da mal ein bisschen so aufklärt, was da alles war früher und wie lange es das schon gibt und so. Können wir mal drüber reden.
Ne? Du hast ja auch eigentlich schon
bei das schwarze Auge viel gespielt, oder? Früher. Aber das war es dann auch. Aber ich war noch recht jung. So 10, 12, von 10 bis 12 Jahre oder so. Oder vielleicht ein bisschen danach noch. Und da ist es echt schwierig, dass man wirklich den Rollenspiel-Aspekt so, ich spiele jetzt einen anderen Charakter. So, das ist recht schwierig gewesen. Und wir haben halt so, ja, ich will den spielen, weil das ist der Stärkste und der hat die beste Waffe und der macht am meisten Schaden. So haben wir halt noch damals gespielt.
Ja.
Was auch funktioniert. Aber heutzutage, bei Erwachsenen ist das jetzt nicht das Wichtigste. Da geht es eher um den Charakter.
Oder, ja, da tust du ein bisschen
teilschen. Ja, vielleicht auch nicht. Okay. Vielleicht geht es auch drum.
Ich habe Bartholomew. Wenn er es jetzt hört, dann was er will. Bartholomew.
Jay Simpson.
Auf alle Fälle, der wollte schon so immer ziemlich die stärkste Waffe haben.
So, ja, hat schon immer das so gespielt. Auf was ich eigentlich raus wollte, ist so Min-Maxen, nennt man das so. Wie kann ich meinen Charakter irgendwie das Beste draus machen? So irgendwie, scheiße, ich habe bei der Charaktergenerierung schlecht gewürfelt. Nein, ich möchte wieder nochmal von vorne, bitte. So, das war jetzt irgendwie im Vordergrund noch als Kind. Wie schaffe ich es denn zu optimieren, den Charakter?
Naja, ich habe es ja so gemacht, dass ich habe es ja wie quasi die Hauke Gerles bei einem Paper, die ersten, so wie Tears und Beards, ich habe sie ja mit Punkten die Charaktere machen lassen. Mhm. Also sie haben das nicht ausgewürfelt, sondern sie haben halt Punkte gekriegt.
Okay, du Startwerte und dann setzt du Punkte drauf, so.
Genau, sie haben sie selber bauen können, also wir spielen mit einem System, wo man Attribute und Talente hat. Ich glaube, Cthulhu wird so gespielt, glaube ich, oder?
Ja, ganz viele, glaube ich. Es gibt echt sehr viele. Und viele sind auch selbst entwickelt oder auf Basis von was anderem weiterentwickelt.
Eben, ja, ich habe meins auch. Also der Hauke Gerdes hat ja, also der bei Rocket Beans und bei, wie heißt das? Na, für was machen sie noch bei einem Paper? Von ZDF oder das
Ausstellung? Ja, irgendein Kirchending, ja.
Ja, also der da die viele Pen & Paper leitet, der hat ganz am Anfang vor 6, 7 Jahren, glaube ich, Tears gemacht. Das war das erste Pen & Paper auf Rocket Beans, das sie übertragen haben. Und das System, das er da gemacht hat, das war schon, glaube ich, aus Cthulhu, glaube ich, übernommen, ein bisschen so zusammengesetzt. Und ich habe das dann normal genommen und normal im Prinzip vereinfacht, weil ich fast nur mit Anfängern, und ich war ja selber Anfänger und habe auch selber nur mit Anfängern gespielt. Ja, aber dazu rede ich dann mehr in der nächsten Aufnahme, wenn das dann möglich war.
Es ist auch die Frage, da kann ich dann erzählen. Wir haben jetzt das, die Spezial Vorgeplänkel Super Episode jetzt nicht deswegen gemacht, weil der Michi nicht da ist, sondern die wollten wir schon länger mal machen. Und es ist die Frage, genau, ob das nicht einfach das Standardformat ist und die Themenfolgen vielleicht weniger werden. Je nachdem, wie gut das jetzt ankommt, oder?
Genau. Können wir überhaupt mal, da werden wir dann eine interne Sitzung machen und werden dann die Investoren einladen. Und unsere ganzen massigen
Werbung vortragen. PowerPoint musst du noch machen, vergiss nicht. PowerPoint-Präsentation.
PowerPoint-Präsentation. Ja, jetzt haben wir ja, ich kann jetzt vielleicht so ein bisschen vorspoilen. Wir werden jetzt dann in Bälde wieder mal einen Gast oder vielleicht auch eine Gästin haben. Wer weiß das schon. Mhm. Da werden wir dann zu viert da sein. Und mit ein bisschen Glück wird es schon die Halloween-Folge werden.
Mhm. Und vielleicht kann man sich sogar denken, was das für ein Thema ist. Wir verraten
ja
nichts.
Genau, das wird auf alle Fälle eine Themenfolge. Und ja, wie gesagt, das Vorgeplänkel nimmt ja schon zu normalen Folgen die Hälfte ein.
Ja.
Ja, und darum haben wir uns gedacht, die Superfolge kann nicht schaden. Und das nächste Mal, und das wollen wir jetzt auch gleich nochmal klarstellen, ist der Michi wieder dabei. Also, ja,
nicht deabonnieren, bleibt abonniert bitte, der Michi kommt zurück.
Michi Content ist on go. Michi Content genau. wird wieder kommen.
Also sobald der Michi da ist, wird der Marvel Content dramatisch 3 Minuten oder mehr sein. Also sehr
das
viel
wäre
eine
dramatische Steigerung. Ja, das wäre sehr viel mehr. Ja, gut.
Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, oder?
Marco, ja, ist ein guter Zeitpunkt. Es war mir eine ausgesprochene Freude, heute mit dir zu podcasten. Ein lebenslanger Traum geht in Erfüllung.
Ja, wie lange wir schon drüber geredet haben, dass wir einen Podcast machen.
Und wie lange wir drüber reden. Jetzt sitzen wir da.
Ja.
Zu zweit.
Who
haben
2
Stunden gepodcastet.
Not me.
not me.
Look at us.
Ja.
Look at us.
Wir dürfen das jetzt nicht so eine lange Zeit
spielen. 3 Stunden plötzlich.
Ja. Na, also, es war mir eine ausgesprochene Freude, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Hörerinnen hat die Folge auch Spaß gemacht und ich hoffe, sie bleiben uns alle treu und ich hoffe, es hört auch die alten Folgen noch und folgt uns auf Instagram, genießt unseren Premium-Content. Wir tun uns einiges an, um alle Popkultisten mit massenhaft.
Also, ich muss schon sagen, das ist echt ein schöner Instagram-Account.
Also da ist von da gibt es neue und alte, von Retro bis ganz modern, wir haben alles vertreten. Jetzt aber genug der Werbung und ich verabschiede mich nochmal und gebe an den Marco.
Ja, okay, dann möchte ich mich auch verabschieden. Oh, warte mal, wer kommt denn da? Ja, magst du dich verabschieden? Okay.
Ja, hola, hallo again, ich bin Spanisch Marco. Also ich möchte mich von allen verabschieden und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.
Ja, danke, Spanisch Marco. Ich auch. Ciao.
Ciao, Spanisch Marco. Ey, ist der Schweizer Marco? War der mal seit längerem? Wo ist der?
Der ist nicht hier. Der ist verloren gegangen. Oh, ist so schlecht.
Ja, wir hören jetzt auf. Der Michi muss jetzt da einen Schluck
setzen. Okay, das war's.
Hier Musik einsetzen. Ja. Ciao.
Hier Musik, jetzt geht's los mit Outro-Musik und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.